90s Rewind. Das Leben und Aufwachsen in den 90ern aus der Sicht zweier Zeitzeugen. Jan Langfellner und Philipp Flenker.
Hallo Jan.
Hallo Philipp.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode. Bevor wir das Thema festlegen, wollte ich noch mal kurz über unsere letzte Episode reden. Da haben wir ja über Trickserien gesprochen. Und da gab es zwei Rückmeldungen. Die eine Rückmeldung ist, ich habe ein bisschen viel und ein bisschen schnell gesprochen. Also nehme ich mir für heute vor, ein bisschen weniger und ein bisschen langsamer zu reden. Und die zweite Rückmeldung war, was ich überhaupt nicht fassen kann, dass wir doch ein wenig länger gebraucht haben und dass wir den Podcast auch etwas kürzer gestalten sollen. Aber ich habe nachgeschaut und unsere letzte Episode war über eine Minute kürzer als unsere vorletzte Episode. Ich weiß überhaupt nicht, woher die ganze Kritik kommt.
Ja, vielleicht haben wir einfach zu langatmig geredet.
Ja, vielleicht, wenn wir diesmal noch eine Minute schaffen, dann haben wir heutigen Podcast, haben wir uns quasi ums Doppelte gesteigert zum vorherigen, was die Kürze angeht. Und dann kann eigentlich keiner mehr unzufrieden sein.
Genau, dann können wir eigentlich noch so knapp 120 Podcasts anschließen, bevor wir dann bei Null angekommen sind.
Genau, ja, dann kann sich jeder einfach einen Podcast aussuchen. Aber apropos aussuchen, suchen wir uns doch das Thema aus. Das Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen, ist das Internet.
Internet, ja, toller Name eigentlich. Aber was ist denn eigentlich das Internet, Philipp? Wenn man Leute fragt, dann wird man wahrscheinlich als Antwort bekommen, dass es doch eher ums WWW geht, oder? Man macht einen Browser auf, hat dann irgendwelche Webseiten, die angezeigt werden, und das ist dann synonym mit dem Internet. Aber ist das wirklich alles beim Internet?
Ich glaube, heute ist das Internet insgesamt ein sehr globaler Begriff für alles, was irgendwie mit dem Netz, also mit, weiß ich nicht, jetzt versuche ich gerade das Wort Internet mit Internet zu erklären. Aber wenn Leute auf ihrem Smartphone in einem Browser gucken, eine WhatsApp-Nachricht empfangen, eine E-Mail empfangen, das ist alles Internet heutzutage. Also du hast eben schon gesagt, das WWW verbindet man damit. Damit hat es auch irgendwie angefangen, mit dem ominösen WWW, das man ja auch immer vor die Domains schreibt, wenn man Browse.
Ja, es ist tatsächlich damit angefangen. Ich würde sagen, da muss man auch nochmal zukommen, wann das eigentlich eingeführt wurde. Und das ist doch auch was mit den 90ern zu tun hat tatsächlich. Aber genau, was gibt es denn sonst noch im Internet? Du hast gerade schon erwähnt, heutzutage gibt es ja sehr viele mobile Dienste. Man hat das Smartphone und nutzt es dann eigentlich für alle möglichen Arten von Kommunikation, was man dann alles unter Internet subsumiert. Inzwischen ja sogar Telefon, wenn es dann internetbasiert ist. Allerdings gibt es ja noch sehr viele andere Aspekte beim Internet. Ne? Ein Punkt zum Beispiel ist ja die klassische E-Mail. Das WWW haben wir schon angesprochen. Aber da gibt es auch ganz andere Sachen. Eine Sache wäre zum Beispiel Online-Shopping oder Online-Banking. Das kann zwar auch über Webseiten ablaufen, muss es aber nicht. Oder was gibt es noch? Zum Beispiel Dateiübertragung oder sich direkt zu verbinden mit anderen Rechnern, anderen Systemen, über Systeme wie SSH, wo dann auch Geräte ferngesteuert werden können. Da gibt es noch was viele Leute wahrscheinlich gar nicht kennen oder vielen Leuten vorbeigegangen ist, was eher so mit Nerds assoziiert wird, das gute alte Usenet. Das hat ja im Prinzip funktioniert, so ähnlich wie heutzutage ein Webforum vielleicht, wenn man das so sehen will, dass verschiedene Beiträge von verschiedenen Leuten immer nacheinander geschrieben wurden. Und dann nicht zu vergessen, heutzutage solche Schnittstellen, ja, wie zum Beispiel Elster, ne, wo man dann seine Steuererklärung elektronisch einreichen kann beim Finanzamt. Auch das ist ja sozusagen ein Teil des Internets.
Ich sollte meine Steuererklärung auch mal langsam machen, jetzt wo du es gerade sagst. Ist vielleicht eine gute Zeit.
Ja, ich bin auch noch da dran.
Aber wo du gerade aufzählst, was das Internet alles bietet, stellt sich vielleicht dem einen oder anderen auch die Frage, warum interessieren wir bei 90s Rewind uns denn fürs Internet? Also das ist ja vielleicht eine Sache, die nicht gerade unbedingt auf der Hand liegt. Aber das Internet hat zwar seine Wurzeln, ja, weit vor den 90ern, aber eigentlich kann man erst seit Anfang der 90er wirklich vom Internet selber sprechen. Und ich selber erinnere mich auch noch, dass wir auch ein paar Dinge genutzt haben, die ja als Vorläufer des Internets gelten. Dann haben wir in den 90ern das Internet kennengelernt und haben so ziemlich jede Veränderung, die das Internet auch mit sich gebracht hat, haben wir auch erlebt. Also eigentlich ist das Internet ein super Thema für so einen 90er-Podcast, wie wir beide den machen.
Genau, man kann auch sagen, wir sind aufgewachsen, derzeit haben dann in Anführungsstrichen die Welt entdeckt, auch die Kommunikationstechnologien entdeckt und in der Zeit haben sich auch mitentwickelt.
Ja, und eigentlich sind wir die Digital Natives, weil wir waren genau jung und, wie heißt es, gerade so in der Pubertät und so, als das Internet immer, als das halt so am Aufblühen war. Also alle, die nach uns kamen, die sind zu jung, das sind die Jungspunde. Und alle, die vor uns kamen, das sind die alten Greise, die irgendwie das Internet sich noch anlernen mussten. Die waren dann schon steinalt, so um die 20 oder so, als das Internet anfing, während wir genau die junge Generation war, die in das Internet hineingeboren wurde.
Genau. Wahrscheinlich werden uns jetzt die ganzen, die drei Nerds oder so, die dann uns zuhören und früher schon aufgewachsen sind und vielleicht dann auch schon tatsächlich zu den Eingeweihten gehörten, die schon vorher mit dem Internet oder den Vorläufern zu tun hatten, dann vehement widersprechen, dass sie natürlich dann die eigentlichen Digital Natives wären.
Ja.
Aber ja, ich denke schon, dass wahrscheinlich unsere Generation die ist, die als erstes damit selbstverständlich aufgewachsen ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, wo wollen wir denn einsteigen? Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt darüber, was das Internet heutzutage alles so ausmacht. Wollen wir kurz darüber sprechen, was es vorher gab oder was wir vorher benutzt haben? Wie siehst du das?
Ich denke, vielleicht sollten wir erstmal, um das Ganze einzuordnen überhaupt, vielleicht so einen kleinen geschichtlichen Abriss bieten. Oder? Wir haben ja gerade schon so mit so vielen Begriffen um uns geschmissen. Und vielleicht ist es sinnvoll, ein bisschen das zeitlich einordnen zu können.
Ja, versuchen wir mal als zwei Naturwissenschaftler, beziehungsweise ein Physiker und ein Informatiker, das ganze Thema mal nicht langweilig, kurz und unterhaltsam zusammenzufassen.
Okay, nächster Versuch bitte. Ich fange einfach mal an.
Ja, fang einfach mal an.
Also der erste Vorläufer des Internets, der kam schon in den 60ern in den USA auf. Und zwar unter dem Namen ARPANET. Wahrscheinlich, weiß nicht, manche Leute vielleicht schon gehört haben, die meisten wirklich eher nicht. Und zwar wurde das Ganze entwickelt unter Federführung damals des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Das wollte nämlich verschiedene Universitäten in den USA, die dann auch tatsächlich ja, mit Verteidigung zu tun hatten und daran geforscht haben, vernetzen. Das Ganze möglichst dezentral. Und ja, da haben sich dann verschiedene schlaue Leute zusammengesetzt mit Regierungsgeld und haben dann verschiedene Aspekte erdacht, um dieses dezentrale Netzwerk dann, das ARPANET, aufzubauen. Und da wurden schon Grundlagen gelegt, kann man sagen, für die heutige Welt. Zum Beispiel wurde das Betriebssystem Unix damals entwickelt, was auch heute noch auf Rückgrat ist von vielen Servern und auch dann Grundlage im Endeffekt war für zum Beispiel die Betriebssysteme Linux oder auch die Programmiersprache C, falls jemand programmiert, ist damals entstanden. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass eben erdacht wurde, nicht nur einfach Telefonleitungen zu nehmen, die dann als Standleitung immer fest verbunden sein mussten, sondern dass man eine Paketvermittlung eingesetzt hat. Das heißt, man hat Datenverkehr einfach aufgeteilt in kleine Pakete und konnte die dann verteilen und irgendwo zwischenlagern an Zwischenstationen und dort weiterleiten und dann schauen, dass man immer optimal eine Leitung ausnutzt und dann nicht einfach im Prinzip Leitung belegt, obwohl eigentlich keine Daten weitergeleitet werden im Augenblick. Also Dinge, die auch heute noch genutzt werden. Aber wichtig ist auch zu sagen, dass dieses Netzwerk eben tatsächlich damals eigentlich nur in den USA war. Später gab es dann auch ja, so nationale Netzwerke. In Europa gab es dann das sogenannte EUNET, European Unix Network, wo dann ja, von verschiedenen westeuropäischen Staaten dann einzelne Universitätsstandorte sich vernetzt haben. Aber das war alles ziemlich fragmentiert.
Gut, jetzt haben wir den Vorläufer vom Internet, das ARPANET, beschrieben. Aber wann hat das Internet dann denn den Sprung zum Internet gemacht? Wann wurde aus dem ARPANET das Internet?
Ja, das war tatsächlich ungefähr so mit der Wende zu den 90ern hin. Da gab es einige wichtige Entwicklungen, die eben tatsächlich auch heute noch relevant sind, das Internet geprägt haben, wie es heute ja existiert. Eine Sache ist die Entstehung des World Wide Webs. Und das ist im Umfeld vom CERN entstanden, also von dem europäischen Kernforschungszentrum in der Schweiz, was vermutlich auch die meisten kennen, weil momentan dort der vor kurzer Zeit angeblich das Higgs-Teilchen entdeckt worden ist. Also auch damals wurden eben schon sehr viel geforscht. Es kamen sehr viele Wissenschaftler zusammen aus der ganzen Welt. Und die mussten irgendwie koordiniert zusammenarbeiten. Und wie das eben so ist, wenn man eben sehr große ja, Forschungsgruppen hat oder große Gruppen von Menschen generell, die irgendwie kommunizieren müssen, es wird irgendwann schwierig. Man kann eben, wenn man mehr als 10 Leute ist oder einige tausend Leute ist, nicht einfach sich in einem Konferenzraum treffen und dann sagen, woran man gerade arbeitet und wie man vielleicht weiterkommen möchte, sondern man muss das alles hierarchisch aufteilen, in verschiedene Bereiche aufteilen. Da kann es schon mal sein, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Ja, man kann auch nicht sagen, man hat jetzt einfach eine Struktur, die man auch vorgibt und sagt, okay, man schreibt jetzt alles irgendwie so wie eine Art Buch rein, sondern selbst die Strukturen ändern sich die ganze Zeit. Damals war es dann so, dass dann nur wenige Jahre zum Beispiel Wissenschaftler im CERN geblieben sind und dann kamen schon die nächsten. Das heißt, die neuen Leute mussten angelernt werden und das Wissen, was die Alten noch da hatten, musste irgendwie noch möglichst an einem zentralen Ort gespeichert sein, dass dann die nächsten daran teilhaben konnten und es ist dann verloren gegangen ist. Und damals gab es einen Informatikkonzern namens Tim Berners-Lee, dem das eben auch ein Dorn im Auge war, dass aufgrund ja, dieser, ich sag mal, Reibungsverluste ziemlich viele Daten verloren gegangen sind, ziemlich viele Informationen verloren gegangen sind. Und er hat dann überlegt, wie kann man es hinkriegen, dass diese Informationen tatsächlich bestehen bleiben, Leute sich austauschen können und ein dynamisches System haben, wo dann eben auch die Struktur veränderbar ist und man ja gut kommunizieren kann und sehen kann, wenn es gerade interessiert, was die anderen gemacht haben. Und ja, was er vorgeschlagen hat, war im Endeffekt zu sagen, man hat ein menschenlesbares System, also menschenlesbare Texte, die aber angereichert sind mit einem Eimer. Ein Aspekt waren ja, zum Beispiel Multimedia, dass man sagt, man hat dort noch Bilder, Tondateien, Videos. Und das nächste war, dass die Texte im Prinzip Verweise aufgezeigt haben, was man eigentlich aus Büchern schon kennt. Wenn dann irgendwann steht, dann hier jetzt Sie Seite 193, also das, was im Endeffekt man heute als Link bezeichnet. Und dort wird draufgeklickt automatisch, dass das auch erkannt wird von dem Programm, dass das dort so ein Link ist und man dort dann hinkommt. Und es auch nicht wichtig ist, was dort steht, weil man zum Beispiel unabhängig daran arbeiten kann, also wenn man eine Seite hat, wo der Link steht und dort, wo der Link hinführt, dass man unabhängig daran arbeiten kann. Und dann praktisch immer wieder neu dynamisch aktualisiert die aktuelle Version dort hat von dem Inhalt. Und ja, da gab es dann tatsächlich ein Proposal aus dem Jahre 1989, was man auch noch sich im Internet angucken kann. Im Internet, heutzutage, damals von dem Tim Berners-Lee. Das können wir auch nochmal vielleicht verlinken. Passt ja.
Oh Gott, genau. Wir sind schon echte Nerds, wenn wir da so über diese Selbstbezüge lachen müssen.
Ja, aber das sieht man, wie selbstverständlich das geworden ist heutzutage. Ja. Im Endeffekt ist das der Podcast, den wir machen, ja auch nur ein Produkt dieser Zeit, wenn man so will.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne das Internet wäre dieser Podcast halt einfach nicht möglich. Also das wird ja, wir würden ja niemanden erreichen so. Ich meine, wenn ich jetzt rausgehen würde und sagen würde, hier, ich erzähle euch mal was über die 90er, ja, langweilig. Also auf einer Party würde ich das vielleicht noch irgendwie hinbekommen und dann hätte man lustige Diskussionen, aber irgendwie Leute zu erreichen, die man eigentlich überhaupt nicht kennt, das ist ja eine der großen Stärken des Internets. Aber wir schweifen ab. Du warst gerade dabei zu erzählen, dass der Hyperlink an sich und Tim Berners-Lee gewisserweise dafür gesorgt haben, dass wir ja einen neuen Standard hatten. Das, was wir heute auch als Hypertext ja bezeichnen, also das steht übrigens hinter HTTP, das, was man früher immer eintippen musste vor den einzelnen Sachen. Ja, das war eigentlich so eine der bahnbrechenden neuen Standardisierungen, die der Tim Berners-Lee geschaffen hat.
Eine Sache war es noch als Anekdote am Rande. Ursprünglich sollte das gar nicht WWW heißen, also World Wide Web, sondern der Herr Berners-Lee hatte damals als erstes den Namen Mesh, also zu Deutsch Geflecht, vorgeschlagen. Aber angeblich soll das wohl zu sehr verwechselbar gewesen sein mit dem Begriff Mess, was also zu Deutsch dann eher Chaos heißen würde. Da wurde es dann wohl verändert. Na gut, WWW ist ja auch schön, eine schöne Alliteration.
Naja, aber kommen wir mal von der grauen Theorie langsam in die Gefilde, die uns selber auch tatsächlich betroffen haben.
Genau. Also bis ungefähr zur Wende zu den 90ern kann man sagen, war das Internet eine ja eigentlich staatliche und akademische Angelegenheit. In den USA war das ein staatlich betriebenes ARPANET und auch Netzwerke in Europa waren entweder vom Staat direkt betrieben oder von Universitäten, die sich eben wissenschaftlich austauschen wollten, wie das nun mal so ist. Und 1990 aber wurde das ARPANET abgeschaltet und Provider wurden privatisiert. Das heißt, die Leute, die dann auch Privatpersonen, Unternehmen ins Internet gebracht haben, waren dann plötzlich kommerzielle Anbieter. Und generell war es dann viel mehr möglich, ja, für Unternehmen und Privatpersonen tatsächlich auch im Internet selber ja, Server zu betreiben und Inhalte einzustellen.
Ja, das hat dann den Startschuss gegeben dafür, dass man auch im Privatbereich dann surfen konnte.
Genau, also in Deutschland zum Beispiel war es so, da gab es diesen Anbieter eUnet, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, der dann 1992 privatisiert war und tatsächlich der erste kommerzielle Provider in Deutschland war.
Also ich erinnere mich Anfang der 90er daran, dass wir nicht im Internet waren, sondern wir haben Packet Radio gemacht. Und zwar Packet Radio läuft über CB-Funk. Mein Bruder war CB-Funker, hatte auch eine Lizenz, wie man ja auch brauchte zu der Zeit. Und dann konnte man seinen PC mit einer entsprechenden CB-Funkanlage verbinden und dann konnte der PC Pakete funken, da ja auch Packet Radio und konnte sich dann mit Servern, würde man heute sagen, verbinden. Mit Mailboxen hat man damals dann halt gesagt. Ich weiß, dass das eine extrem aufregende Sache war. Aus zwei Gründen. Das eine war, ich habe damals zum ersten Mal gechattet. Das war nämlich ein Freund von meinem Bruder, den ich auch kannte, der war da halt quasi mit uns verbunden. Und auf einmal schrieb der was. Und dann stand da so ein Text auf dem Bildschirm und den hatte der geschickt. Und das war für mich total merkwürdig, da einen Chat zu sehen. Wirklich ganz kurios war das für mich. Und dann sollte ich halt antworten und auf einmal war die Tastatur mir komplett fremd, weil ich war ja C64-Nutzer, ich konnte also in Rekordgeschwindigkeit Load, Anführungszeichen, Dollarzeichen, Anführungszeichen, 8, 1 eintippen. Aber jemandem, also einem Menschen eine Nachricht zu schreiben, das war, ich weiß das noch wie heute, das war unglaublich merkwürdig. Das kam mir total komisch vor. Und ich habe auch ewig gebraucht, um Hallo zu tippen. Und das Zweite, was ich noch aus der Zeit, also von dem Packet Radio weiß, war, dass auf diesen Mailboxen halt Daten zur Verfügung standen. Das funktionierte nicht so wie heute mit dem von dir schon beschriebenen WWW mit Hypertext und so weiter, sondern ja, im Prinzip hatte man rudimentäre Kontrollen, um so eine Datei sich anzufordern. Und da lag da eine Textdatei und dann hat man dem entfernten Server gesagt, gib mir doch bitte diese Textdatei und dann hat er sie einem gegeben. Und da weiß ich noch, dass wir richtig, richtig lange gebraucht haben, eine Textdatei zu übertragen. Und zwar mit Manta-Witzen.
Manta-Witze, das genau. Ist schon mal 90er, frühe 90er.
Und das, also die Datenübertragung war halt unfassbar langsam. Also selbst das heutige langsamste, was man mit dem Internet hinbekommt, ist noch Raketengeschwindigkeit im Vergleich. Und ich weiß einfach, wir haben diese Manta-Witze, haben wir Stunden gebraucht, um die halt zu bekommen. Dann hatten wir diese Manta-Witze und wir waren alle stolz auf das, was wir da geleistet hatten und haben dann unseren Nadeldrucker mit dem Endlospapier angeschmissen, die Manta-Witze ausgedruckt und ich weiß noch, dass ich sie mit in der Schule hatte. Und danach hatte sie mein Vater mit bei der Arbeit, mein Bruder hatte sie auch bei sich in der Schule und dann ging dieser Zettel mit dem Endlospapier ging immer mehr rum, bis alle mal unsere Manta-Witze gehört hatten.
Da war es ja tipptopp technisch ausgestattet damals.
Ja, das war auch unglaublich, weil das Ding ist ja, Leuten zu erzählen, hier, das ist eine Liste von Witzen, die habe ich aus dem Internet. Also schon wenn ich das sage, gerate ich selber ins Stocken, weil das Internet, das kannte keiner. Und den Leuten das zu erzählen, das ist, da fehlen einem so die Worte irgendwie. Es gab einfach nicht die Worte, um zu beschreiben, was man da getan hat und woher man diese Liste von den Witzen hat.
Weißt du noch, welches Jahr das war?
Also spätestens 1995.
Okay, ja, das war schon relativ früh dann. Weil ich weiß noch, ich habe zum Beispiel erst 1996 überhaupt den ersten PC zu Hause gehabt. Und Internet, glaube ich, dann auch so in der Zeit ungefähr kennengelernt. Allerdings nicht zu Hause, da hat man noch kein Internet, sondern eher dann außerhalb. Eine Sache war, da hat mich meine Eltern mal hingeschickt zu so einer Art Computerkurs war das. Weil selbst hatten sie auch keine große Ahnung davon und wollten, dass ich dann wenigstens sozusagen diese Zukunftstechnologie irgendwie mir ein bisschen eingeführt werde und dann ein bisschen Kompetenz erlange. Und damals tatsächlich auch mit dem Internet gearbeitet damals. Und da erinnere ich mich noch tatsächlich daran, dass die erste Erfahrung auch über das WWW lief, nämlich damals mit dem Internetbrowser Netscape, den es inzwischen, glaube ich, schon gar nicht mehr gibt. Und da war ja mal charakteristisch, weiß ich noch, so ein Steuerrad abgebildet und ich meine, irgendein Symbol, was das Steuerrad selber, was dann, wenn man im Internet drin war, immer so animiert war. Und dachte, oh, jetzt ist man verbunden mit der großen, weiten Welt.
Ich überlege gerade, ob das nicht so ein hässliches N war, was dann immer so blinkt, aber ich weiß es auch nicht, ist auch nicht.
Das kann auch sein, die wurden ja auch verändert, die Browser.
Ja.
Aber das weiß ich noch, genau. Und dann hat man da gesessen und hat dann irgendwie so eine, ja, irgendwas eingetippt, irgendeine Internetseite gehabt. Man wusste ja gar nicht, was man damit anfangen sollte, weil das ist ja im Endeffekt, als wenn man irgendwie so ein großes, leeres Etwas hat und es sagt einfach nur, tu was. Und ja. Man sitzt halt davor und wenn man nicht weiß, was man damit machen soll, es ist leer. Ne? Das ist irgendwie mit der Kreativität mit dem weißen Blatt Papier, wenn die Furcht davor bei Kreativen auftaucht, die nicht wissen, was sie mit anfangen sollen, weil einfach nicht die Einschränkung da ist. Ne? Das ist ja, wenn man so will, die absolute Freiheit plötzlich im Vergleich zu irgendwas, was vorgegeben ist. Woher? Das hat man nicht mehr. Theoretisch könnte sich hinter jeder Internetadresse oder irgendein neues Reich, ein neues Universum verbergen.
Genau, und damals war aber auch noch viel mehr Handarbeit angesagt, wenn man was, also wenn man sich da ein bisschen zurechtfinden wollte, weil heute ist das ja so, ich habe es ja vorhin gesagt, wenn ich im Browser eintippe Facebook, dann kümmert sich der Browser automatisch darum, herauszufinden, was ich denn eigentlich wollte. Da werden Suchmaschinen und Algorithmen und aller möglicher Schnickschnack wird da bedient. Und das war damals nicht so. Es gab auch Suchmaschinen in den 90ern schon, aber sehr rudimentär. Google gab es, glaube ich, erst seit 1998 oder 1999, ich weiß es nicht mehr genau. Und die Suchmaschinen damals, die funktionierten halt alle nicht. Also nicht so richtig, sage ich mal. Das Mittel der Wahl, um sich zurechtzufinden, war zu versuchen, die Domain zu raten. Ja. Ich erinnere mich noch an die Schulzeit. Da sollten wir ein Referat halten in Erdkunde und es ging um Nationalparks und du hattest das Thema Yellowstone Nationalpark.
Genau.
Und natürlich hat man, wie ich eben schon sagte, nicht die nicht bei Google was eingetippt. Google gab es nicht. Man hat auch nicht bei Wikipedia was eingetippt. Wikipedia gab es auch nicht. Sondern man hat versucht, die URL zu raten. Und ja, du hast, glaube ich, ich weiß nicht, wird der Nationalpark mit W oder ohne W geschrieben? Also wie die Farbe gelb oder nicht?
Mit W, meine ich, ja. Also hat man sowas eingetippt wie http://www. Und dann yellowstone.com. Also aus in die Richtung.
Genau. Um zu gucken, ob man da was findet zum Thema Yellowstone. Und dann hattest du das W vergessen. Ja, und das war die erste Erotikseite im Internet, die ich jemals gesehen habe.
Ja, stimmt.
Ja.
Warum auch immer sich das dahinter verbirgt hat.
Das war schon damals so wie heute. Gib mal Google mit irgendeinem Schreibfehler ein. Also, was weiß ich, G-U-G-L ist jetzt geraten. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Aber es gibt einfach so Seiten mit kommerziellen Interessen. Und die Erotikindustrie hat ja ein starkes kommerzielles Interesse, die halt versuchen, Leute, die sich vertippen, irgendwie in ihre Fänge zu locken. Naja, jedenfalls, so hat man halt das Internet navigiert. Man hat es versucht, man hat irgendwas eingetippt und hat gehofft, dass es funktioniert. Die vorherrschenden Suchmaschinen waren, glaube ich, Lycos, hatte so Werbung mit so einem Hund. Und dann gab es noch Yahoo.
Und Fireball.
Fireball gab es auch noch, stimmt.
Das war die Suchmaschine meiner Wahl am Anfang.
Ah, bei mir auch. Ich habe da in der Bravo Screen Fun von gelesen, von Fireball.
Stimmt, die beste Quelle, ja.
Ja, und Yahoo war ja nicht nur eine Suchmaschine, sondern Yahoo war auch etwas, das es heute auch nicht mehr gibt. Das war ja eher ein Webverzeichnis. Im Prinzip war die Grundidee das Telefonbuch. Du schlägst, oder die gelben Seiten, sage ich mal, du schlägst die gelben Seiten auf, gehst in die Kategorie Bäcker und dann findest du Telefonnummer von Bäckern. Und bei Yahoo gab es auch diese ganzen Kategorien, konntest du auch die Kategorie Bäcker suchen und dann Homepages von irgendwelchen Bäckern finden. Und wenn man eine Homepage hatte, dann hat man natürlich auch sich bemüht, dass einen entsprechende Webverzeichnisse aufnehmen. Da konnte man sich dann noch für anmelden. Das war alles noch so eine ganz große Handarbeit. Und erst Google hat dann eher versucht, so zu raten, was anhand eines Suchbegriffes, was man denn wirklich gesucht hat und was nicht.
Ja, wann hast du das erste Mal von Google gehört eigentlich? Weißt du das noch?
Also ich glaube, es war nach der Jahrtausendwende.
Echt?
Ich weiß nämlich, ich habe im Vorfeld recherchiert und habe eine Linksammlung von mir aus dem Jahr 2002 gefunden. Und da steht Google auch drin. Da habe ich mir einen Link zu Google, damit ich es nicht vergesse, wie das heißt, habe ich mir einen Link zu Google gesetzt und habe mir dran geschrieben, eine der zwei besten Suchmaschinen. Also anscheinend war ich im Jahr 2002 der Meinung, Google, das ist noch so neu, man kann sich die Adresse nicht merken, man muss sich also einen Link für anlegen und anscheinend war ich mir nicht sicher, ob da nicht irgendwie Alta Vista oder was auch immer die zweite war, nicht doch besser war. Deswegen, also nehme ich das mal als Indiz, dass ich erst nach der Jahrtausendwende überhaupt von Google gehört habe.
Interessant, weil ich weiß noch, dass tatsächlich ich auf Google gekommen bin, erst durch einen Lehrer, komischerweise. Man sollte ja mal meinen, dass Lehrer eher diejenigen sind, die dann eher hinterherhinken und dann von den Schülern erklärt bekommen, was dann so läuft gerade, weil sie halt ihr Wissen von vor 20 Jahren haben. Aber komischerweise war es tatsächlich damals ein Lehrer. Gut, er hatte auch mit Technik zu tun in dem Fall, hat auch so eine AG geleitet, Neue Technologien AG. Hieß das, wo wir dann auch beide nachher drin waren, nachmittags, einmal pro Woche.
Ja.
Und dann im Internet irgendwas gemacht haben. Und der hat tatsächlich mir erzählt, übrigens, da gibt es so eine andere Suchmaschine, wie Google oder so ähnlich heißt das. Ich dachte, wie wird das denn geschrieben? Wer denkt sich denn so einen blöden Namen aus? Hab das dann eingetippt und fand es erstmal irritierend, dass es so schlicht gehalten war. Das ist ja sie heute ja noch so, dass eigentlich nur dieses ja, simple Logo da war, was damals auch noch nicht ganz so geschliffen war, aber im Prinzip ähnlich mit diesen ja, verschiedenen O's, die dann auch langgezogen wurden und knallig farbig waren, aber sonst war ja im Prinzip ein weißer Hintergrund da und nur so ein ja, so blaue Links im Endeffekt. Also sieht im Endeffekt auch ziemlich 90er aus, wenn man sich sonst die Internetseiten aus der Zeit anguckt. Und das fand ich irritierend, weil sowas wie, was wir erzählt hatten, ja, Fireball oder Lycos und Yahoo, die waren da schon ziemlich bunt aufgebaut. Ne? Die waren ein bisschen so wie so ein, weiß nicht, so ein Magazin, Hochglanzmagazin kann man sagen, wo dann auch so ein paar Nachrichten drin waren, wie wenn man heute auch noch auf solche Seiten geht. Oder mal so wie T-Online oder Web.de, wo dann alle möglichen, weiß ich, sag mal, Vermischtes aus solchen Themen angeboten wird. Und das war damals eben anders da.
Ja.
Und das fand ich damals ziemlich faszinierend. Und ich meine, das war tatsächlich 99 schon.
Also die NT-AG, also dann, wenn das tatsächlich da war, du hast es ja eben gesagt, wir waren beide in der Neue Technologien-AG, in der NT-AG, und dann werde ich das da auch dann mitbekommen haben. Aber das ist schon, ich meine, ich bin ein alter Mann, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, was damals,
was damals stattgefunden hat. 2 Jahre früher oder später ist es ja auch kein Unterschied mehr, wie gestern.
Ja. Aber zu dieser NT-AG, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Da möchte ich auch gerne noch irgendwie 2, 3 Sachen zu erzählen. Und zwar war die immer donnerstags um 15 Uhr.
Richtig.
So. Und nun hatte man nach der Schule, die bei uns um 13.05 Uhr endete, und 15 Uhr hatte man ja noch viel Zeit. Und damals haben wir immer was gemacht? Erinnerst du dich noch?
Wir sind immer Pizza essen gegangen.
Genau. Und da hatten wir einen Pizza-Bonus-Pass.
Ja. Eine, die Stammkunden.
Es gibt einfach so Erinnerungen. Ich weiß nicht, als ich eben studiert habe, konnte ich mir nie merken, die einfachsten Sachen für die Klausur konnte ich mir nie merken, aber dass ich in den 90ern Pizza-Bonus-Pass hatte, vom Pizza-Eck und was wir für Pizzen genommen haben und so, da werde ich mich noch, wenn ich irgendwie 80 oder 90 Jahre alt bin, werde ich mich daran noch erinnern. Ich weiß auch nicht. Das ist
einfach eingebrannt.
Genau. Auf jeden Fall, diese NT-AG, das war im Prinzip eine AG, in der gesurft wurde im Internet.
Ja.
Wo halt diese besagten Lehrer, es waren ja 2, die das im Wechsel gehalten haben, die Schüler so ein bisschen an diese neue Technologie, die sie ja damals tatsächlich auch war, rangeführt haben. Und das hat so ein paar Sachen gehabt, diese AG, die aus heutiger Sicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen oder sich anfühlen, sage ich mal. Beispielsweise war das nämlich nicht so, dass jeder Computer in der Schule durchgängig online war, sondern es wurde damals einfach noch nach Minute bezahlt und dann musste das Internet freigeschaltet werden. Wenn man vorher versucht hat, ins Internet zu gehen, dann hatte man da so eine Startoberfläche, sage ich mal, im Webbrowser und die hat einem dann angezeigt, man wäre nicht verbunden. Und dann konnte der Lehrer hingehen, konnte sein Passwort eintippen und konnte das Internet für eine gewisse Anzahl an Minuten freischalten. Und da weiß ich auch noch, also in der NT-AG hat der Lehrer das dann immer direkt für die 2 Stunden da freigeschaltet. Und ich weiß auch noch, dass wir das Passwort durch über die Schulter gucken rausgefunden haben.
Mhm.
Und das Passwort lautete OMA. O-M-A.
Ja, 3 Buchstaben.
Was war denn dein erstes Passwort, wo wir gerade bei Passwörtern sind? Weißt du deins noch?
Boah. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, nee. Aber es müsste auch irgendein einfaches Wort gewesen sein, maximal 5 Buchstaben. Da bin ich mir sicher.
Also mein erstes Passwort neben Passwort und Kennwort, was ja, glaube ich, so ziemlich jeder mal genommen hat,
ja,
war Ente. Also mit 4 Buchstaben nur geringfügig sicherer als Oma.
Aber naja, es ist schon sehr kreativ, ne?
Das hat damals gereicht. Nur ja, irgendwann wollte ich mich dann irgendwo registrieren und dann stand da, nee, Passwort ist zu kurz. Und dann habe ich gedacht, so Mist, nimmst du mal ein längeres. Aber ich wollte ja nicht irgendwie relativ schnell wieder auf das Problem stoßen. Also habe ich einen genialen, mir ist eine geniale Idee gekommen. Ich habe nämlich, mein neues Passwort war Eimer, 5 Buchstaben. Aber wenn man noch mehr Zeichen brauchte, dann habe ich auch noch Wassereimer gehabt. Konnte ich mir gut merken. Und so war einfach noch bis brilliant. In die 2000er rein waren meine, ja, brillant, vielen Dank, ja, waren meine Passwörter Eimer und Wassereimer. Und das war sicher genug. Also das Internet, das war einfach nicht so, so stark frequentiert von Menschen und von Hackern und von Leuten, die einem irgendwie ins Mailpostfach wollten, sage ich mal.
Das war noch die naive Zeit damals.
Genau, und ich meine mal ehrlich, was sollte man denn von uns klauen? Wir haben kein Online-Banking gemacht. Was wir mit dem Passwort geschützt haben, war unser Mail-Account. Und
Stimmt.
wer hat uns denn Mails geschrieben? Du hast mir Mails geschrieben, ich habe dir Mails geschrieben, obwohl wir nebeneinander saßen.
Genau, man hat es gemacht, weil man es konnte.
Genau.
Nicht, weil es sinnvoll gewesen wäre.
Weißt du denn noch deine Mail-Adresse? Ich habe das nämlich extra nochmal nachgeguckt, wie meine Mail-Adresse in der NTAG war.
Oh, in ein TAG, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir damals bei GMX irgendwann eine eingerichtet hatten. Und zwar auch
Genau.
aus der NTAG raus. Und da hatten wir uns beide dann irgendwie geprügelt um dieses eine Wort, komischerweise. Weil es war dann schon so, dass man halt normale Wörter, dass die immer schon vergeben waren, ne? Wenn man die genommen hat als
Ja.
Präfix. Und dann hatten wir noch eine Deep Space Nine Star Trek Folge gesehen. Da ist ein Charakter Malibok.
Genau, Malibox Mond hieß die Folge.
Richtig, Malibox Mond hieß diese Folge. Da dachten wir, was für ein komischer Name, den gibt es garantiert noch nicht. Und gleichzeitig war das irgendwie ja, so eine bisschen, immer so ein bisschen verschwörerisch, wenn man sich ja mit dem Thema Star Trek auskannte, wusste man vielleicht, was das ist. So ein Begriff. Und damals haben wir viel damit zu tun gehabt, was wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal beleuchten können. Und da war das doch ein schöner Begriff vielleicht, den man nehmen konnte, wo die Wahrscheinlichkeit gering war, dass der schon benutzt wurde. Und dann hatte ich tatsächlich die E-Mail-Adresse mallibog@gmx.net.
Ja, die ich auch haben wollte, aber wir haben beide gleichzeitig auf Absenden geklickt und das war ja nicht so wie heute, man klickt irgendwo drauf und sofort kommt die Rückmeldung, sondern wir saßen beide davor, haben gebannt auf unsere Bildschirme gestarrt und geguckt, wem GMX denn jetzt diese Mailadresse gibt und nach wenigen Minuten war dann klar, dass du gewonnen hattest.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, bei solchen Geschichten, dass man irgendwie so einen Wettstreit darum hat, dass man irgendwo so eine Adresse registriert oder so. Ich glaube, die Spezialfähigkeit hatte ich danach immer noch, ja.
Ja, dafür ist ja eine andere Spezialfähigkeit, die du in der NTAG oft genug unter Beweis gestellt hast, Computer grundlos zum Absturz zu bringen. Einfach nur durch deine Gegenwart.
Im Vorübergehen, ja.
Also ich weiß noch deine E-Mail-Adresse von damals, sie lautete nämlich erstmal jan.langfellner, klar, dein Vor- und dein Nachname, und dann @ggm-hmue, ggm für Grotefend-Gymnasium, hmue für Hanmünden, .goe für Göttingen, .ni für Niedersachsen,
Niedersachsen,
.schule,
Schule.de.
.de.
Ja,
Also
richtig.
jan.langfellner@ggm-hmue.goe.ni.schule.de.
Ja, das ist fast schon von dem Niveau her wie die heutigen E-Mail-Adressen an der Uni.
Ja, dass du dir das nicht merken kannst, ich bin enttäuscht.
Ich kann mir heute meine E-Mail-Adressen kaum merken hier. Hätte auch 10 Stück oder so.
Ja, aber ist ja auch heute nicht mehr so notwendig, dass man sich E-Mail-Adressen wirklich merken muss. Also genau wie man sich heutzutage ja auch immer seltener Telefonnummern wirklich merken muss, weil einem einfach die Technik das abnimmt.
Das stimmt.
Na gut, auf jeden Fall haben wir da in dieser NTAG, haben wir E-Mails kennengelernt, wir haben das Internet kennengelernt, wir haben das Passwort unserer Lehrer geraten. Das war auch zumindest für mich eine der wichtigsten Anknüpfungspunkte zum Internet, weil wir halt zu Hause ganz lange gar kein Internet hatten.
Ja.
Und dann hatte man halt diese 2 Stunden pro Woche, bei denen man halt in diesem ominösen Internet war.
Genau. Und man musste nichts bezahlen außerdem, ne? Weil es gab ja auch Internetcafés zu der Zeit. Da waren wir, meine ich, auch mal ab und zu drin, aber es hat was gekostet. Und es war, finde ich, von der Atmosphäre her auch nicht das, ne? Weil da war man im Computerraum und war dann ganz gut dabei, hatte halt die Leute da und war eine gemütliche Atmosphäre, sage ich mal. Ohne jetzt
Genau.
auch groß Zeitdruck. Außer, dass natürlich jetzt die Zeit ablief, dass dann irgendwann 2 Stunden aufgebraucht waren.
Ja, aber zum Thema Internetcafé, wo du es gerade angeschnitten hast, das ist, finde ich, auch was sehr Interessantes. Ich wohne ja in Düsseldorf und hier gibt es auch Internetcafés und die entsprechen auch tatsächlich dem, was man heute unter Internetcafé versteht. Das sind große Räume, wo ganz viele Rechner nebeneinander sind. Und dann geht man da rein, setzt sich hin und macht da den Rechner an und zahlt ein bisschen Geld dafür, dass man da im Internet surft. Früher war ein Internetcafé ein echtes Café. Das, was wir da hatten, wo wir waren, das war ein Café, wo man reingehen konnte, wo ganz viele Tische, an die man sich normal wie in einem Café
Stimmt, ja.
hinsetzen konnte, konnte man sich seinen Kaffee bestellen. Wir haben ja keinen getrunken, also haben wir heiße Schokolade bestellt. Und in der Ecke standen 2 Computer. Und dann hat man 5 Mark gezahlt für eine halbe Stunde. Das war noch günstig. Und dann hat man eine halbe Stunde da im Internet gesurft. Und aus diesem Internetcafé habe ich auch meine erste Amazon-Bestellung beispielsweise getätigt.
Oh, schon zu der Zeit.
Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wann es war, aber ich weiß, was es war. Es war nämlich ein Star Trek-Buch, Die Technik der USS Enterprise. Dann für meinen Vater ein Handbuch für einen Toyota Corolla, wie man den repariert. Und dann noch für mich auch ein Pfadfinderhandbuch. Und ich weiß auch, dass das für uns total merkwürdig und auch unseriös war, übers Internet was zu bestellen. Hat man nie gemacht. Und das Einzige, was
uns überhaupt... Anrüchig damals fast schon.
Genau, anrüchig. Und das Einzige, was einen überhaupt dazu bewegt hat, das zu machen, war, dass man nicht in Vorkasse treten musste und auch keine Bankeinzug machen musste, sondern dass man einfach per Rechnung bezahlen konnte. Sonst hätten wir es nicht gemacht. Und das war für uns auch ein Wunder, dass ohne, dass wir jemals mit Menschen gesprochen haben, auf einmal diese Bücher bei uns im Briefkasten landeten.
Das ging gleich schon per Rechnung. Ist interessant, weil eigentlich habe ich in Erinnerung damals, dass es sehr schwer war, im Internet Dinge auf Rechnung zu bestellen. Was ja eigentlich gang und gäbe ist, zum Beispiel im normalen Versandhandel, ne? Sag ich mal, Quelle oder Otto und solche Dinge. Also meistens gab es Vorkasse oder Nachname tatsächlich. Und Vorkasse, das war dann immer noch anrüchiger, weil man nicht genau wusste vielleicht, was für ein Anbieter das dann war. Ne, da konnte im Endeffekt jeder sich dann irgendwann so einen Internetshop da eröffnen. Und war ja durchaus auch Kriminelle dabei, ne, die dann auch Schlagzeilen gemacht haben. Und wenn man eben Vorkasse bezahlt hat, war halt nie die Garantie da, dass die Sache auch wirklich angekommen ist.
Aber das war vielleicht auch der Grund, weshalb wir Amazon genommen haben. Damals gab es ja ganz viele Buchhändler, gab es ja Buch.de, BOL.de, Amazon.de und weitere. Die allermeisten davon sind ja zugrunde gegangen und vielleicht war das auch das Differenzierungsmerkmal von Amazon. Weil also mein Vater und ich, wir saßen an diesem Internetcafé und waren natürlich hochmisstrauische Menschen und natürlich nimmt man dann nur den Versandhandel, der halt Rechnung ermöglicht, wenn man das noch nie gemacht hat.
Ja,
ja gut, aber wo wir gerade bei so Homepages sind, die man so genutzt hat, weil es gab ja kein Wikipedia und so, was hat man denn sonst noch so gemacht? Also neben Amazon gab es natürlich noch eBay zum Beispiel.
Ja, das habe ich aber selbst auch gar nicht benutzt. Bis heute habe ich, glaube ich, nur zweimal irgendwas per eBay irgendwas gemacht. Also damals war es tatsächlich ja noch so eine Versteigerungsplattform, wo es noch nicht üblich war, meine ich, dass dann Leute im Prinzip ihren Webshop dort einfach nur anbieten, wo man dann für einen Festpreis was kauft, sondern wirklich Versteigerungen. Ich weiß, dass einige Leute dann durchaus so im Fieber waren und dachten, oh, jetzt haben wir wirklich eine Möglichkeit, ganz gut erstmal zentral überhaupt zu finden, was gibt es für bestimmte Sachen. Und dann, ja, so wie halt auf dem Flohmarkt, dann nur eben als Auktion und noch strukturierter Dinge zu ersteigern. Und dann vielleicht günstig an ein Schnäppchen zu kommen.
Genau, also es gab damals einen regelrechten eBay-Hype. Einerseits hat man ganz oft Erfolgsgeschichten gehört von Selfmade-Leuten, die halt, was weiß ich, Schneider zum Beispiel, die in ihrem Heimatörtchen keinen Erfolg hatten mit ihrer Mode, dann aber bei eBay ihre Sachen auf einmal weltweit vertreiben konnten. Und andererseits hat man auch von Leuten gehört, die dann bei eBay kleine Schätzchen und Perlen ersteigern konnten und da endlich dann ihre Sammlungen vervollständigen konnten oder sowas. Und ich selber habe auch einiges bei eBay gemacht. Ich war jetzt nicht groß aktiv, aber ich hatte so um die 50, ich sag mal, Transaktionen. Und wie jeder andere auch, habe ich natürlich auch lustige eBay-Geschichten erlebt. Und eine weiß ich noch, ich habe nämlich meine E-Gitarre versteigert. Ich hatte in den 90ern mir eine E-Gitarre gekauft. Das war halt die Gitarre und dann gab es so einen ganz winzigen Verstärker für die Gitarre. Der war echt nur ganz klein, hat halt für mich zum Üben gereicht und fertig. So, und dann habe ich den versteigert. Und dann hat mir die, hat sich die, das ersteigert, hat sich bei mir gemeldet. Die hatte das für ihre Tochter ersteigert und meinte zu mir, ich hätte ein wichtiges Teil nicht mitgeschickt. Ja, da habe ich nochmal geguckt und geforscht und was das denn gewesen sein möge und habe sie auch gefragt. Und sie hat gesagt, nee, das ist ein wichtiges Teil. Sie selber wüsste nicht, was das ist. Ihre Tochter kam nicht auf den Namen, aber ich würde schon wissen, was es ist. Weil muss man ja auch wissen, so als wenn man das versteigert, weiß man ja schon, was man da so versteigert. Und das hätte ich einfach vergessen mitzuschicken. Ja, und da habe ich halt überlegt, es gab ja nur drei Dinge. Es gab die E-Gitarre, es gab das Verbindungskabel und es gab den Verstärker selbst. Effektgerät oder sowas hatte ich nicht, hatte ich ihr auch gesagt. Aber sie war felsenfest der Überzeugung, ich hätte dieses eine Teil, von dem ich wie selbstverständlich wissen müsste, was es war, hätte ich nicht mitgeschickt. Interessanterweise hat sie mir dann aber, nachdem ich ihr gesagt habe, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht, dann doch eine positive Bewertung gegeben. Also bei eBay konnte man ja damals eine positive oder eine negative oder eine neutrale Bewertung geben und da gab es ja immer ein Hacken und ein Stechen, wenn man da eine negative Bewertung hatte.
Ja.
Deswegen war mir das auch wichtig, dass ich da keine negative Bewertung hatte.
Ich kann sagen, haben Leute nicht sogar geklagt gegen andere, die eine negative Bewertung gegeben haben, dass das als rufschädigend eingestuft wurde?
Aber war es ja auch für junge Unternehmer, sage ich mal. Also wenn du, angenommen, du fängst da gerade an so und dann hast du deine ersten 99 positiven Bewertungen und dann kommt eine negative. Bei dir kauft keiner mehr. Heute ist das vermutlich anders, aber oder heute haben die auch generell ein anderes Bewertungssystem, aber diese eine negative Bewertung hat die Leute massivst abgeschreckt. Mich als Käufer auch. Wenn da einer als letztes eine negative Bewertung hatte, habe ich gedacht, so, naja, es kann kein guter Mensch sein. Der hat eine negative Bewertung gehabt.
Ach ja, das war damals aufregend.
Ja, genau.
Genau, wo wir schon beim Thema eBay sind und Amazon. Haben es anfangs ja schon mal angesprochen, Anfang der 90er wurde das Internet kommerzialisiert. In dem Gefolge kamen ja dann auch solche Auktionshäuser auf und generell haben sich dann Leute dafür interessiert, ihre Produkte im Internet anzubieten und dann vielleicht auch als kleiner Betrieb, die sich sonst nicht viel Marketing oder Kommunikation leisten konnten, trotzdem ihre Dinge anzubieten im Internet, ihre Produkte. Sogar möglichst weltweit in manchen Fällen.
Ja.
Und tatsächlich kann man sagen, dass es nicht nur im Prinzip mit Interesse aufgenommen worden ist, damit diese Möglichkeit, sondern ein richtiger Hype, ein richtiger Run aufs Internet entstanden ist. Also haben es wirklich alle möglichen Leute, die es irgendwie konnten, sich ins Internet gegangen sind, als Betriebe. Und außerdem auch noch sehr viele Start-up-Unternehmen, Technologieunternehmen, die irgendeine verrückte Idee hatten damals, dachten, okay, hiermit kann man vielleicht Geld verdienen, vor Leute getreten sind, Geldgeber getreten sind und dann versucht haben, Startkapital zu gewinnen, von ihrer Garage aus. Das ist das Klischee vom Silicon Valley damals auch, wenn die Leute dann in der Garage angefangen haben. Und haben dann versucht, möglichst auch an die Börse zu gehen, um dann noch weiteres Kapital zu bekommen. Um damit ja was auch immer zu machen, was sie zum Teil selber nicht wussten. Ja. Und das war dann auch mit das Problem. Also es ist im Endeffekt eine ganze Blase raus geworden. Ja, also viele Anleger haben auch großes Geschäft gewittert. Nicht nur in den USA oder so, sondern generell weltweit. Und auch in Deutschland war es dann so, dass dann viele Leute überhaupt erst in diesem Bereich im Rahmen der Dotcom-Unternehmen, Startup-Unternehmen, überhaupt mit dem Thema Aktien konfrontiert wurden. Und in Deutschland war ja ein ziemlich konservativer Markt, was das angeht, dass Leute dann eher dazu tendiert haben, ihr Geld auf ein Sparbuch anzulegen oder eine Lebensversicherung. Aber Aktien, das war eher was so für Zocker damals. Ja. Und dann gab es aber ein Ereignis, wo du vielleicht was darüber erzählen kannst, wahrscheinlich weißt du auch schon, was ich meine, das tatsächlich wirklich bewirkt hat, dass in Deutschland ein kollektives Aktienfieber ausgebrochen ist.
Also du sprichst, denke ich mal, vom Börsengang der Telekom.
Genau.
Da habe ich nicht so wahnsinnig viele Informationen selber gesammelt, sage ich mal, weil mich das selber damals in meiner, wie man so schön sagt, in meiner Lebensrealität kaum beeinflusst hat. Ich habe keine Aktien gekauft, aber ich weiß halt noch, dass das einfach ein Riesenhype war und deswegen wollte ich einfach das in dieser Episode auch nochmal kurz unterbringen, wie ich das so wahrgenommen habe. Und zwar war das so, erstmal dieses ganze Dotcom-Umfeld, was du gerade eben schon beschrieben hast. Es schien alles möglich. Jeder, ich sag mal, Fleischerei-Fachverkäufer macht eine kleine Umschulung, ist IT-Spezialist. Es gab Dutzende Homepages, buch.de, bol.de, habe ich vorhin ja schon beschrieben, und Unternehmen, die halt nur das Wort Internet fallen gelassen haben und schon richtig viel Geld bekommen haben. Und die Telekom als frisches Unternehmen, sage ich mal, also war ja frisch von der Post ausgegliedert in den 90ern, wollte halt auch an die Börse und hat einen riesen Wirbel darum gemacht, dass sie halt jetzt an die Börse gehen. Und da weiß ich auch noch, dass Manfred Krug hieß der. Woher kannte man denn eigentlich den Manfred Krug? War das ein Schauspieler?
Ich meine, der war auch im Tatort damals.
Jedenfalls, der Manfred Krug, der hat halt Werbung dafür gemacht. Und diese Werbung, die war wirklich, wirklich aggressiv, muss man sagen. Also das, ja. Jetzt hatte immer so diesen Ton. Also erstmal war sie omnipräsent im Radio und auf Zeitschriften und
Fernsehen natürlich.
Und dann hat einem die Werbung ganz oft, also ganz massiv, dieses Gefühl vermittelt, wenn du nicht in Telekom-Aktien investierst, dann bist du echt doof. So, die Telekom ist sicher, das ist halt ein großes, ehemals staatliches Unternehmen, da kannst du nichts mit falsch machen, das ist die Aktie für den kleinen Mann sozusagen, da muss man sich nicht groß mit auskennen, investier da mal schön rein, wenn du es nicht machst, dann wirst du schon sehen, was du davon hast.
Genau, das hat alles so ausgestrahlt, wir wissen, was wir tun, ja, und ihr Geld ist bei uns in guten Händen, das ist klassisch.
Genau. Und ich weiß auch noch, dass mein Vater richtig mit sich gerungen hat, ob er jetzt in diese Telekom-Aktie investiert. Er hat es nicht gemacht und freut sich heute noch darüber, weil das ist halt übelst in die Hose gegangen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe das nicht so nachrecherchiert und damals hat mich das auch nicht so wahnsinnig interessiert, was genau da schiefgegangen ist. Aber die Aktie war halt nicht mehr im Ansatz so viel wert, wie man halt dachte. Und das.
Erstens, da müssen auch Phasen unterscheiden. Also greifst du vielleicht schon der Geschichte ein bisschen vor. Weil tatsächlich anfangs hat sich die Aktie blendend entwickelt. Die kam ja 96, im November 96 hat sie gestartet und dann ging es erstmal nur nach oben. Dann war es, glaube ich, eine Verfünffachung oder noch mehr des Wertes. Bis zum Jahr 2000 eben. Und dann tatsächlich, da brach alles zusammen. Also nicht nur mit der Telekom, sondern generell weltweit eben sogenannte Dotcom-Blase wurde zerstochen und hinterließ nachher einen Scherbenhaufen. Also da ist tatsächlich dann der Kurs der Telekom nochmal extrem runtergegangen. Und da war tatsächlich das Problem, also nicht so sehr von den Leuten, die anfangs die gekauft hatten, die Erstzeichner, sondern die Telekom hat nochmal einen zweiten und dritten Börsengang hingelegt. Also im Prinzip noch mehr Aktien dann in Handel gegeben. Und der letzte Börsengang war sogar noch im Sommer 2000, also im Prinzip auf dem Höhepunkt dieser Krise. Wo dann noch Leute doch dachten, wenn wir jetzt einsteigen, das wird sich schon wieder irgendwie beruhigen. Sollte man vielleicht nochmal machen, um dann, das wird schon wieder aufwärts gehen. Und das war ja eben nicht der Fall. Die haben dann gekauft, im Prinzip fast auf dem Höchststand. Und dann ging es tatsächlich abwärts auf ein Niveau, wo, glaube ich, die Aktie seitdem so ziemlich stagniert, seit 14 Jahren, mehr oder weniger. Und die Leute, die tatsächlich damals ihr Geld dort zum Teil auch fast vollständig investiert hatten, ne, weil es war so nicht nur von der Werbung her, sondern weil wirklich viele Leute dann Aktien gekauft hatten, sogar im Umfeld war es, oder das in der Verwandtschaft oder Bekannte schon gesagt hat und dann geprahlt hatten damit, wie viel sie Geld in Aktien gemacht hatten. Ich glaube, wir sind Technologieaktien, dass dann viele Leute dachten, okay, jetzt würden wir auch noch einsteigen, ne, besser spät als nie. Und die haben tatsächlich dann 90% oder noch mehr von ihrem Vermögen damit vernichtet, zum Teil.
Ja.
Und da ist interessant, dass tatsächlich Manfred Krug als Schauspieler und Werbeträger dann auch in die Schusslinie kam. Leute dann eben ihm angekreidet hatten, dass er eben dann sein Gesicht dorthin gehalten hat und dann eben sehr glaubwürdig rüberkam. Aber an sich war er kein Experte. Und deswegen, ich glaube, da gab es auch Gerichtsverfahren, wo das ein bisschen abgeschmettert, um zu sagen, okay, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er jetzt genau wusste, was da jetzt, was die Sache war. Weil es gab da einige Prospekte für diesen Börsengang, die wohl fehlerhaft gewesen sein sollen und eher wenig über die, oder bis gar nicht über die Risiken dieser Anlage, Geldanlage informiert haben sollen. Und dann sagte auch dann am Ende, Zitat, ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen Mitmenschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind.
Aber ich finde, wenn man heute sich 14 Jahre zurückerinnert, da, also man kann schon ganz gut sehen, warum das wirklich eine Blase war, weil es gab einfach wenig neue Ideen, sondern die Ideen, die schon vorhanden waren, die wurden zu Tausenden kopiert. Also es gab ja nicht nur eBay, es gab, wenn du dich vielleicht erinnerst, letsbuyit.com zum Beispiel und noch ganz viele, also die Grundidee von eBay wurde tausendmal kopiert. Die Grundidee von Amazon wurde auch tausendmal kopiert. Es gab, das war aber nie was Neues und man hat halt gedacht, ja gut, das Internet ist quasi so groß, in Anführungsstrichen, da können halt auch mehrere Buchhändler nebeneinander Platz haben, so wie in der Einkaufsstraße, so in der großen Stadt. In Düsseldorf gibt es ja auch mehr als eine Buchhandlung. Aber das war halt ein Fehlschluss. Und manchmal denke ich dann halt auch an die Zeit von damals zurück, wenn ich dann heute sehe, dass man wieder ein soziales Netzwerk aufmacht. Und weiß ich nicht, wenn Google Plus zum Beispiel, als das startete, und das hatte halt praktisch keine nennenswerten Unterschiede zu Facebook. Und dann haben sie alle gesagt, ja, das wird der große Killer, wie auch damals alles der große Killer war. Und letzten Endes sind halt Leute eigentlich nur noch aus Mitleid oder aus Faulheit bei Google Plus oder wenn man es braucht, um YouTube-Videos kommentieren zu können.
Genau, da hat eine unglaubliche Marktkonzentration stattgefunden. Und die ist tatsächlich auch begründet zum Großteil auch schon in diesem Crash dann halt 2000, also im Prinzip mit Ende der 90er dann gekommen ist. Wovor eben eine Vielfalt von kleinen, mittleren, großen und schon größeren Unternehmen dort war, die dann aber trotzdem relativ ähnliche Sachen gemacht haben, war tatsächlich nachher die Luft dünn. Es wurde also ziemlich viel Kapital wieder abgezogen oder eben einfach vernichtet und haben dann nur die wirklich Größten überlebt. Und die kennt man heute eben noch. Wir schon erwähnt haben, eBay und Amazon gibt es heute noch und florieren mehr denn je, sind ja heute schon wirklich Großkonzerne geworden. Google genauso. Und wenn man da eben schon guckt, Yahoo haben wir auch schon erwähnt. Heute auch noch, aber die machen auch heutzutage eher Schlagzeilen damit, dass sie nicht genau wissen, wie sie eigentlich Geld verdienen sollen.
Ja. Ja, interessanterweise weiß Twitter das ja auch nicht so recht.
Und selbst solche Konzerne heutzutage wie Facebook, die dann schon dann später gekommen sind, ne, dieses soziale Netzwerkkomponente, die gab es damals in den 90ern in der Form ja noch gar nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Später gekommen, die wussten auch noch nicht, wie sie jetzt Geld verdienen sollten. Wissen es heute eigentlich noch nicht.
Das ist
Twitter genauso.
Ja. Aber das ist, finde ich, was du gerade sagst, ist eine ganz super Überleitung zum Thema, wie hat sich denn das Internet damals überhaupt so angefühlt? Weil wir waren ja Kinder in den 90ern, wir haben natürlich nicht den ganzen Tag bei Amazon Bücher bestellt oder sowas, sondern aber trotzdem waren wir den ganzen Tag im Internet. Was haben wir denn da gemacht, wenn es da kein Facebook gab, kein Twitter, kein MySpace, kein Wikipedia und so weiter und so weiter? Da hole ich mal ein kleines bisschen weiter aus, nämlich bevor man überhaupt quasi ins Internet ging. Es war damals nämlich nicht so, dass das Internet so wie heute immer verfügbar ist. Also jetzt gerade, während wir beide sprechen, bin ich im Internet. Ganz klar, wir beide skypen, also bin ich drin. So, wenn ich jetzt nach diesem Podcast aufhöre, dann sind aber alle meine Unterhaltungsgeräte immer noch verbunden mit dem Internet. Und wenn ich eine E-Mail bekomme, dann erscheint die irgendwo auf meinem Smartphone oder weiß der Teufel wo. Das war damals nicht so. Man musste sich damals bewusst dafür entscheiden, jetzt gehe ich ins Internet. Und das ging auch früher ausschließlich über die Telefonleitung. Wobei ausschließlich ist vielleicht schon wieder falsch. Also hinterher gab es dann auch noch andere Möglichkeiten. Aber zunächst war das Ganze, war der Computer über ein Modem an die Telefonleitung angeschlossen. Das hieß dann aber auch natürlich, dass man nicht gleichzeitig telefonieren und im Internet sein konnte. Das ist so ein klassisches 90er-Jahre-Problem.
Ja.
Dass man in einem Fünf-Personen-Haushalt, einer ist im Internet und irgendjemand schreit die Treppe hoch, mach den Computer aus, ich will telefonieren.
Das klingt heute so nach Steinzeit. Unglaublich, oder?
Ja, aber das ist also, wenn ich ein 90-typisch 90er-Problem benennen müsste, dann wäre es das.
First-World-Problems.
Genau. Und die Tatsache, dass man halt, dass keiner telefonieren konnte, wenn man im Netz war, hat natürlich dafür gesorgt, dass man dann im Netz war, wenn keiner telefonieren wollte, und das war nachts. Außerdem wurde ja, hatte ich schon anfangs oder eingangs erwähnt, wurde ja pro Minute bezahlt, das Internet, und es gab Tarife, da war es dann nachts günstiger. So dass man halt auch quasi eher in die Nachtschwärmerei getrieben wurde.
Ja, das ist damals Mondscheintarif, ne?
Mondscheintarif, genau, ja. Oder wir hatten einen Tarif, da war ab 18 Uhr bis 6 Uhr oder 5 Uhr morgens war dann halt kostenlos. Oder nur sehr mit ganz geringen Kosten. So, und ich war, als das dann bei uns zu Hause angekommen war, das Internet, war ich halt wirklich viel im Internet unterwegs. Aber was ich jetzt gerade noch erwähnen wollte, bevor ich erzähle, was wir online gemacht haben, wollte ich noch mehr darauf eingehen, was wie sich das Ganze angefühlt hat. Nämlich, man musste sich dafür entscheiden, ins Internet zu gehen. Man war quasi entweder im Internet oder nicht im Internet. Und man war im Internet mit einem Zweck. Man hat sich quasi verbunden, um bei Amazon was zu machen oder um bei eBay was zu machen. Wenn man im Internet war, ohne Zweck, sondern einfach nur zum Browsen, das war damals halt, ja, ich will nicht sagen anrüchig, aber das war schon sinnlos so, das war schon merkwürdig. Das fühlte sich an, wie wenn man eine Telefonleitung aufmacht und sich das Tuten anhörte, ohne mit jemandem sich zu verbinden, sage ich mal.
Ja, kann man ja sagen. Es ist ja, also Analogie ist ja nicht weit hergeholt. Das war damals im Endeffekt so, man hat eine Telefonleitung geöffnet und die waren eben offen und dann muss man die eben nutzen. So wie wenn man eben dann jemanden angerufen hat mit einem bestimmten Zweck, um sich mit dem zu unterhalten. Da hat man ja auch nicht einfach gesagt, okay, wir lassen das Telefon jetzt einfach mal angeschaltet und weiterliegen mit der Leitung.
Ja.
Das machen jetzt wenige Leute. Sondern da hatte man eben ein Gesprächsthema. Und in dem Fall hat man eben einen Zweck gehabt, um im Internet irgendetwas zu machen. Was auch immer das dann gewesen mag. Genau. Und wenn man das eben nicht gemacht hat, kommt da nicht auch dieser Begriff Internet surfen. Das ist so ein bisschen diese, ja, weiß nicht, schon hedonistische Art dann widerspiegelt, ja, dass es eigentlich Luxus ist.
Ja, vielleicht. Also damals gab es ja auch für AOL, glaube ich, die Werbung von Boris Becker. Die, oder mit Boris Becker, die bringt das ja sehr gut auf den Punkt. Weil da muss er halt das Internet einrichten. Das war ja alles damals noch wesentlich technischer als heute. Und das hat halt immer so den Ruf, sehr schwierig zu sein. Aber dann freut er sich auf einmal, dass er drin ist. Und sagt noch, oh, drin. So.
Ich glaube, das muss man immer einspielen.
Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
So einfach ist das mit dem AOL-Internet-Startpaket.
Drin.
Und dieses drin, das bringt es einfach total auf den Punkt. Entweder war man drin oder man war nicht drin. Und heute ist das Internet ja total aktiv. Also wenn jemand was bei Facebook schreibt, dann kriege ich das auf dem Handy. Eine E-Mail kriege ich auch. Also ich muss nichts machen und trotzdem haut mir das Internet mit dem Knüppel auf den Kopf und sagt, ja, ich will Aufmerksamkeit. Früher war das umgedreht. Ich musste sagen, okay, jetzt gucke ich nach E-Mails oder jetzt gehe ich auf die und die Homepage. Der User war der Agierende und das Internet war passiv. Das ist ein ganz, ganz starker Unterschied dazu, wie das Internet heute funktioniert.
Ja, du hast recht, das hat sich ziemlich umgekehrt eigentlich. Heute ist es immer irgendwie im Hintergrund. Und es ist wirklich ein Problem, was die Gesellschaft so durchsetzt hat, überhaupt noch abzuschalten, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, es greift man schon ein bisschen vor, was vielleicht so ein bisschen, vielleicht am Ende noch mal diskutieren können, wie das eigentlich heute aussieht.
Gut, dann schweife ich in eine andere Richtung ab. was haben wir denn den ganzen Tag so gemacht im Internet? Also ich habe viel in meinen Nachtstunden gechattet. So. Also chatten an sich, das klingt so ein bisschen lächerlich, finde ich. Also, weil chatten, naja, was kann man da den ganzen Tag chatten? man muss aber sagen, das war damals halt auch eine komplett neue Sache. Ich will den Chat auch mal als kleinen Aufhänger für einen Einschub nehmen, was das Internet mit der Sprache gemacht hat. Weil wir hatten das Thema vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang kurz, aber das Internet erforderte eine ganz andere Art und Weise, sich auszudrücken und sich zu erklären. Nehmen wir als Beispiel ICQ. Viele Leute kennen ICQ und ich kann ICQ in wenigen Sätzen erklären. ICQ ist ein Instant Messenger. Man kann damit chatten. Und zwar direkt mit können zwei Leute miteinander in Kontakt treten. Und man findet Leute nicht über ihr Nickname, sondern über eine einzelne Nummer. So, einfach erklärt, so ziemlich jeder da draußen müsste es verstanden haben. aber früher kannte man das Wort chatten erstmal nicht, Instant Messaging kannte man nicht, Nickname kannte man nicht. Und auch die Leute, die diese Begriffe kannten, waren vielleicht mit den Konzepten nicht so gut vertraut, die dahinter standen. Und wenn mich jemand gefragt hat, was machst du da irgendwie in diesem Internet, dann hatte ich Probleme, das zu erklären. Also das irgendwie wirklich auszudrücken, was ich da dann halt auch mache. Und heutzutage ist das halt so tägliches Vokabular, sag ich mal. Also jeder weiß, was ein Chat ist.
Genau, das war eigentlich was Neues damals, kann man sagen. Also etwas, was die Kommunikationsmöglichkeiten, die einem so zur Verfügung stehen als Menschen, erweitert hat. Ne? Man kann nämlich sagen, in dem Fall hat man getippte Unterhaltungen geführt. Also etwas, was vorher eigentlich nicht so war. Die Schriftsprache war immer irgendwas besonders Geschliffenes eigentlich. Hatte immer etwas Abgeschlossenes. Ja, da war ein Artikel, wo Leute lange dran geschrieben haben. Oder es war ein Buch, irgendeine Arbeit, irgendein Magazinartikel, wo dann tatsächlich sogar Profis das geschrieben haben. Und es war dann auch gedruckt normalerweise auf Papier, was ja eh schon eine gewisse Endgültigkeit hat. Einmal gedruckt ist immer gedruckt. Und wenn da Fehler drin sind, sind da immer noch Fehler drin. Also hat man sich Mühe gegeben, dort seine Gedanken zu Papier zu bringen. Und in dem Fall beim Chatten oder im Instant Messaging, da hat man ja eigentlich, wie der Name Chat ja eigentlich sagt, das ist ja im Prinzip Quatschen, hat man sich unterhalten. Man hat eigentlich so das, was man eigentlich sonst zum Beispiel ja, per Telefon gemacht hat oder was wir jetzt gerade machen, also per Skype meinetwegen, hat man einfach schriftlich gemacht.
Ja, und das ist auch, das kann man gar nicht hoch genug hängen, wie neu das war oder wie andersartig. Weil in den 90ern kam ja SMS auch erst so langsam auf, waren auch teuer, sodass man halt nicht ständig am SMS-Schreiben war. Und sich über kurze Nachrichten, die man schreibt, sich darüber zu verständigen, das ist wirklich was ganz Neues. Und heute wenn jemand irgendwie ein Zwinker-Smiley macht oder Roffel schreibt oder LOL oder sonst was, jeder weiß, was gemeint ist. Weil ich persönlich immer ein bisschen peinlich berührt bin, wenn Leute nicht mal mit einem halben Grinsen vorm Rechner sitzen, aber Roffel tippen. Aber egal. Das war damals halt ein Problem. Humor, Sarkasmus und andere Emotionen ausdrücken zu müssen. Und zwar ohne, dass man wirklich Prosa schreibt, weil man hat ja auch nicht ewig Zeit und man will den anderen ja auch nicht ewig warten lassen. Und das hat sich halt erst alles so nach und nach etabliert und griff dann aber auch in den Alltagsgebrauch über. Wir haben dann in der Schule, haben wir dann auch, wenn wir uns Briefbücher, was wir vielleicht mit einem anderen Podcast besprechen müssen, wenn wir uns Briefbücher geschrieben haben, haben wir da halt auch LOL oder Sternchen G, Sternchen oder so einfach reingeschrieben. Das war dann so Teil des Alltags auf einmal.
Stimmt, es hat so ein bisschen Effekt zu den Medien durchdrungen, oder? Es gab so einen gewissen Austausch zwischen den Arten, wie man kommuniziert hat. Und es hat dann auch wie diese alten Medien, wie diese typische schriftliche Form, das ja Briefe schreiben kann, kann man ja sagen, das auch Einzug gehalten, dass es dann auch vielleicht mehr von diesem abgeschlossenen, mehr ein bisschen Bereich Unterhaltung gegangen ist.
Ja.
Und ja, also du hast es gesagt, genau, es gab diese Begriffe wie LOL, wie jetzt Abkürzungen ja da waren, damit man eben nicht so viel tippen musste. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade uns zwar jetzt nicht sehen, aber zumindest noch die Stimme haben können, haben wir zumindest noch die Stimme, mit der wir arbeiten können, um gewisse Aussagen zu transportieren. Und da man natürlich sich jetzt so trifft, hat man dazu noch Gestik und Mimik, die man transportieren kann. Und ein großer Teil der Kommunikation läuft ja darüber ab. Und wenn man jetzt aber nun sich unterhalten möchte, aber diese, ja, praktisch dieser Methoden beraubt ist, muss man irgendeinen Krückstock da haben, der das trotzdem noch bewerkstelligt, dass die Kommunikation oder die Aussagen, die man trifft, so ankommt, wie sie eigentlich ankommen sollte, dass keine Missverständnisse entstehen. Und das waren dann eben solche, wie diese, ja, die Emoticons zum Beispiel, ja, das der Smiley, dass man eben klar machte, dass man irgendwie in dem Fall eher das gut gelaunt meinte oder mit den Augenzwinkern, dass es jetzt nicht ernst gemeint war, weil sonst der Nächste, wenn man es eben vergessen hat, dann plötzlich die Wände hochgeklettert ist, weil er sich beleidigt gefühlt hat. Solche Dinge.
Ja, da hast du recht mit Semikolon, Bindestrich, Klammer zu. wo wir gerade bei ICQ auch waren oder generell bei diesen Chat-Programmen, Nicknames hatte ich kurz angesprochen. Nicknames oder Pseudonyme haben einen ja ermöglicht, nicht unter seinem richtigen Namen im Internet auftreten zu müssen. Wobei für mich persönlich ergab sich das nicht aus der Not heraus, anonym bleiben zu wollen, sondern eher, das hat man halt so gemacht. Und weißt du noch deine frühen Nicknames oder deine Pseudonyme?
Boah, das ist eine gute Frage. Stimmt, hat ja gar keine Gedanken darüber gemacht, hätte ich mal machen sollen. Das ist wahrscheinlich wieder eingefallen. Weißt du sie noch?
Deine weiß ich nicht, wobei, ich glaube doch, in ICQ hattest du Malibok.
Ja, okay, das hatte ich dann auch von der E-Mail-Adresse entsprechend dann als Standard-Identität dann irgendwie dafür auch übernommen.
Genau.
Das manchmal so ist, dass man dann ja unter diesem Namen dann irgendwie bekannt ist und das dann auch für andere Sachen nutzt.
Also in ICQ war mein erster Nickname Boy Scout, weil ich bei den Pfadfindern war.
Boy Scout.
Irgendwann sagte mir dann, zweifelte dann jemand meine Heterosexualität an, wie das nun mal so ist in der Pubertät, woraufhin ich dann in mich ging und natürlich ein Star Trek Pseudonym haben wollte und dann auf Mugato kam. Mugato ist ein kleines Äffchen aus Star Trek, so ein gehörntes Äffchen, und das war der einzige Star Trek-Nickname, der noch nicht irgendjemandem gehörte. Heute findet man Dutzende Mugatos, damals war ich der Erste und der Einzige. Und danach habe ich ja so eine virtuelle Bar, sage ich mal, geleitet, so einen kleinen Chatroom. Und deswegen habe ich mich da immer Keeper genannt. Das waren so meine Nicknames.
Ja, das war schon ein bisschen später dann, oder?
Das war nach den 90ern, aber in den 90ern auf jeden Fall fing das mit Mugato an.
Ja, da haben wir die Grundlagen gelegt, wenn man so will, ja, für die spätere Entwicklung.
Würdest du das heute machen? Wenn du jetzt heute in den Chat gehen würdest, würdest du dich Malibok nennen oder wie würdest du dich nennen?
Pff, ich überlege das letzte Mal, dass ich in so einem richtigen Chatroom war. Also ich glaube, diese Art der Kommunikation nutze ich schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr. Das ist bei mir in Erinnerung auch tatsächlich eine Sache der 90er und frühen 2000er. Klar, Chatten macht man jetzt vielleicht noch als Teil von sozialen Netzwerken, wo es integriert ist, Facebook und solche Dinge, wo sich die Frage nicht stellt. Also wenn ich heute anfangen würde, würde ich vermutlich mir irgendein Pseudonym ausdenken und das dann da benutzen.
Also ich glaube, ich würde bei mir immer versuchen, einfach Philipp zu nehmen. Weil das einfach, also ich bin da auch jetzt nicht so paranoid, dass ich sage, oh, wenn jemand weiß, dass ich Philipp heiße, dann klingelt morgen irgendwie die Kripo bei mir vor der Tür, an der Tür oder so. Also ich würde glaube ich nicht mit Mugato oder sonst was anfangen und keine Ahnung, aber das ist genauso, wie ich auch heute immer ein bisschen peinlich berührt bin, wenn die Leute Roffel sagen. Also irgendwie, das ist so, das hat man in der Pubertät gemacht, aus meiner Sicht, und das macht man nicht mehr.
Gut, mit dem Sagen, ja, das war damals, war das ja so ein bisschen Kultstatus dann fast schon gehabt, weil man, weiß ich, aus der eigenen Welt auch kam und das war auch gut zur Abgrenzung gegenüber den bestehenden Hierarchien, Eltern und so weiter.
Ja, genau, das stimmt.
Aber da geht es ja auch mal um die Frage, ob das der Situation angemessen ist, nicht wahr?
Ja.
Weil wenn man jetzt vielleicht auch noch kurz eingehen kann auf die Sprache und der Einfluss des Internets auf die Sprache. Ich glaube, wenn man so viele Leute fragen würde, dann ist die Standardantwort erstmal, durch das Internet hat sich die Sprachkompetenz verschlechtert. Ja, die Leute tippen nicht mehr richtig das Wort zu Ende, sie haben abstruse Abkürzungen, sie können keine Kommasetzung und großen Kleinschreibungen. All das würde halt nicht mehr funktionieren. Also wenn man sich dann irgendwas schnell dahin gerotzt ist, Anführungsstrichen, sich durchliest, dann denkt man, die Leute können das nicht mehr.
Ja.
Aber ich glaube, da ist tatsächlich auch eher die Erkenntnis heutzutage, dass es einfach den Umständen geschuldet ist. Nochmal zu betonen, viele von diesen neuen Kommunikationsmitteln, die dazugekommen sind, sind ja getippte Unterhaltungen. Und in Unterhaltungen, so jetzt bei einem Podcast bei uns auch, ist vielleicht nicht alles hundertprozentig geschliffen. Ja, man könnte ja auch vorher sich hinsetzen und dann überlegen, dass man das jetzt aber aufschreibt und nachher genau einfach nur im Prinzip als Sprecher dann erzählt. Das ist dann vielleicht wunderbar toll, gut gesprochen, ohne Äs und alles Mögliche und wunderbar strukturiert. Aber es ist eben keine normale Unterhaltung. Und so ist es bei diesen Texten ja auch. Man möchte möglichst schnell kommunizieren. Wenn man erstmal ewig drüber nachdenken würde, was man da jetzt nun schreibt, dann hat man halt schon das Ziel verfehlt. Dann ist es eine andere Art Kommunikation. Dann ist es eher fast so wie früher, als man sich Briefe geschrieben hat und dann vielleicht 2 Tage Zeit hatte, sich den Brief durch den Kopf gehen zu lassen und dann die richtige Antwort zu formulieren und die langsam mit Füller zu Papier zu bringen und dann wieder losgeschickt hat. Und dann eine Woche später dann sozusagen der nächste Briefwechsel stattfand. Und das, was eben so für die Chatrooms abgelaufen ist und in Webforen, das ist ja halt getippte Unterhaltung. Und da versucht man dann eher den Inhalt klar rüberzubringen. Und da kann es dann schon mal vorkommen, denke ich, dass eben die Grammatik oder Orthographie nicht ganz beachtet wird oder man sich einfach vertippt oder es halt nicht hundertprozentig strukturiert ist.
Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sich eigentlich allgemein die Lese- und Schreibkompetenz verbessert hat. Weil diejenigen, die heute mal als Negativbeispiel rangezogen werden, dass sie irgendwie mit schlechter Grammatik tippen oder schreiben können oder so, die hätten früher vielleicht gar nicht geschrieben. So, also ich glaube, dass das Internet auch einen hohen Druck sozusagen aufbaut, auch schreiben, also rudimentär schreiben und sich ausdrücken zu können.
Finde ich halt lustig, du sagst, okay, es ist besser geworden im Endeffekt, aber du redest gerade von Druck. Druck klingt ja so, als ob man tatsächlich der Gesellschaft folgen muss und dazu gezwungen ist, sich anzupassen, ob das dann positiv ist, okay. Aber ich finde, man kann natürlich es positiv sehen und sagen, und dann die These vertreten, wie es auch häufig getan wird, dass das Internet, oder die verschiedenen Aspekte des Internets, das Internet ist ja wieder so ein Überbegriff, tatsächlich das Verfassen von Texten demokratisiert hat.
Ja.
Dass einfach jetzt jeder tatsächlich was schreiben kann. Was natürlich zu den Begleiterscheinungen führt, dass es dann irgendwelche Forentrolle gibt, also Leute, die dann einfach nur versuchen, irgendwas zu schreiben, um andere Leute im Prinzip zu beleidigen oder aus der Fassung zu bringen.
Ja.
Und das sind halt Leute, die es halt früher auch gab, logischerweise, die das aber entweder sich nicht getraut haben, weil sie dann nicht in einer anonymen Umgebung waren oder einfach, keine Ahnung, der Disco gepöbelt haben.
Ja.
Das hat sich dann einfach dann auf solche schriftlichen Bereiche dann verlagert.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass sich die Menschheit gravierend verändert hat. Ich glaube, es werden einfach Dinge eher offenbar, dadurch, dass die Welt so ein bisschen mehr zusammenrückt. Also ich sag mal, angenommen, es gäbe irgendwie ein Land voller Idioten, die irgendwie sehr menschenfeindlich sind, dann hätte man die in den 90ern oder vielleicht in den 80ern ohne Internet, hätte man nie was von denen gewusst und heutzutage, dadurch, dass die auch im Internet sind, würde man die halt mitkriegen und würde sich sagen, oh, die Anzahl der Idioten auf der Welt ist größer geworden, was aber natürlich nicht stimmt. Wo wir eben bei ICQ und bei Chatten waren, möchte ich auch nochmal kurz vielleicht die Erinnerung bei einigen zurückrufen an das allerbeste Chatprogramm überhaupt. Das war damals der BraveNet Messenger. Da klingeln bei dir aber bestimmt keine Glocken, oder?
Ja, ich habe schon gehört. Ich weiß noch, dass du das benutzt hattest. Ich weiß, dass ich es nicht benutzt hatte. Und hattest du auch sonst jemand benutzt?
Ja, mindestens, also schon ein paar. Also das weiß ich deswegen so sicher, weil ich ja über den BraveNet Messenger mit Leuten gesprochen habe.
Ja, mit wem?
Also erstmal der BraveNet Messenger, der war eine Variante, also eigentlich hieß der Odigo Messenger, aber die Marke BraveNet hat den halt für sich gebrandet, so wie heute ProSieben, ICQ und sowas. Und ich kannte den aber nur als BraveNet Messenger. Aber die Genialität, das wirklich Allergenialste an diesem BraveNet Messenger war, dass er nicht so funktionierte, dass ich mit dir chatte so und immer nur mit dir sozusagen und dich in meine Kontaktliste aufrufe, sondern ich chatte mit Leuten, die mit mir auf der gleichen Homepage sind. Der Odigo Messenger hat ein kleines Radar. Und dann warst du auf Fireball oder so und dann sprang das Radar an und dann hast du gesehen, aha, 10 Leute sind auch auf Fireball oder 15 Leute sind auch auf, was weiß ich, Spiegel Online oder sowas. Und dann konntest du halt mit den Leuten schreiben, die gerade auf dieser Seite waren. Genial. Also,
ja.
Das war super, weil du hattest direkt erstmal so ein Gesprächsthema und dann war das halt auch so, dass man zu bestimmten Zeiten sich auf bestimmten Homepages verabredet hat. So ein bisschen wie, wenn man sagt, ja, wir treffen uns heute um 12 an der Alten Eiche oder so, hat man dann damals gesagt, ja, komm, wir treffen uns um 1 auf google.de oder sowas. Total verrückt. Und ich sag's dir, das ist das Next Big Thing. Programmier das nochmal als App fürs iPad mit schönen runden Ecken. Ja, die Leute reißen es dir aus der Hand.
Hast du schon Pläne, oder? Ich blick gerade, es erinnert mich ja so ein bisschen daran, an so Chats, die gebunden sind an normale Seiten. Das hat man heutzutage oftmals auch in Webseiten integriert, dass man irgendwie eine Seite hat und da gibt es irgendwie so einen Chatbereich, wo dann halt Leute, die interessiert sind, dort chatten können. Aber natürlich gibt es einen Unterschied, wie du es gerade sagtest, dass das ja automatisch passiert, dass man nicht mehr viel machen muss und automatisch dann, wenn man auf der Seite ist, dort dann miteinander ins Gespräch kommen kann. Das heißt, man hat wieder ein bisschen was von diesem Problem, was wir auch schon angesprochen hatten, dass man damals sich aktiv einwählen musste ins Internet, hat man schon verlagert für diese Passivität, dass das Internet einen selbst eigentlich kontaktiert, in Anführungsstrichen.
Genau, das ist die Qualität dieses Odigo-Messengers. Der hat quasi diese Passivität, diese Aktivität, ich entscheide mich aktiv für einen Chat mit dir, hat der umgedreht zu so einer Passivität, dass der mir halt sagt, ey, guck mal, du könntest jetzt mit denen und denen chatten, ihr guckt euch gerade die gleiche Homepage an. Das war schon so ein guter Unterschied. Aber du hast eben auch gesagt, Chats waren auch auf Homepages vertreten. Das ist natürlich eine super Überleitung zum Thema, was gab es denn damals für Homepages? Wie sahen die denn aus?
Moment, eine Sache möchte ich kurz noch einwerfen.
Ja.
Und zum Thema Chat. Jetzt haben wir gerade diese passive Seite erwähnt, wo du sagtest, was du damals revolutionär war mit dem BraveNet Messenger, dass man nicht mehr viel machen musste und dann automatisch auf der Seite seinen Interessenskumpan gefunden hat. Es gab ja sonst noch den Internet Relay Chat, IRC.
Ja.
Was im Prinzip ein großes Servernetzwerk war, ne? Was dann irgendwann auch Ende der 80er aufgebaut wurde von irgendwelchen finnischen Studenten und dann hat sich das Netzwerk vergrößert und hat sich dann aufgespalten noch im europäischen, amerikanischen Teil. Aber gut, es war halt ein gigantisches Netzwerk, wo im Endeffekt verschiedene Server und Chatrooms vorhanden waren zu jedem erdenklichen Thema, kann man eigentlich sagen. Aber um sich da zu verbinden, brauchte man ja eine eigene Software auch noch. Weißt du noch, wie das Programm hieß damals, was wir meistens benutzt hatten?
Mirk haben wir
genannt. Genau. Das haben wir damals auch benutzt. Ich weiß nicht, ob ich das auch benutzt hatte. Allerdings von zu Hause erst war das tatsächlich später, weil wir hatten nämlich erst das Internet zu Hause im Jahr 2000, dann aber schon mit ISDN, ne, weil meinen Eltern wäre es uns nicht beizubringen gewesen, dass die Internetleitung blockiert gewesen wäre, exklusiv das Internet. Aber die ISDN hat mehr Zweileitung gehabt, und da konnte man schon im Internet surfen und parallel war man auch trotzdem noch erreichbar am Telefon und konnte selbst telefonieren. Aber das nur am Rande.
Ja. Ja, genau, also der IRC-Chat, das IRC, das war auch, weiß ich auch noch, da habe ich viele Stunden meines jungen Lebens verschwendet in diesem Chat. Jetzt bin ich so ein bisschen unschlüssig, weil das Thema IRC und Chat und so, das ist eigentlich recht schön, aber wir haben ja schon so viel dazu gesagt, ne?
Ja.
Dann schwenke ich doch noch mal kurz zur Homepages über.
Ja.
Also erstmal hatte ja jeder früher eine Homepage. Das war einfach en vogue, jeder musste eine Homepage haben. So eine klassische Homepage bestand erstmal aus, also war erstmal eine statische Angelegenheit, sage ich mal. Es war so eine beschreibende Geschichte. So, also Man hat jetzt keine dynamischen Komponenten gehabt wie heute häufig, sondern du bist da drauf gekommen und ja, was hast du da gesehen? Erstmal statische Beschreibungen, so nach dem Motto, ja, ich bin der Philipp und ich mache das. Dann gab es auf jeden Fall ein Gästebuch, musste immer sein, damit man auch reinschreiben konnte, ja, hallo, ich habe deine Homepage gesehen, tschüss. Dann auch manchmal ein Chat, darüber sind wir jetzt gerade auf das Thema gekommen. Und natürlich, ganz wichtiges 90er-Tool auf Homepages, ein Besuchercounter, wo groß drauf stand, willkommen, Sie sind Besucher Nummer 183 auf dieser Homepage.
Das war das Äquivalent zu dem zur Anzahl der Freunden heute auf Facebook und Co., würde ich sagen, oder?
Ich finde, Facebook ist generell aus diesen Seiten erwachsen. Also irgendwann ja. Gab es mal diese Zeit, da hat man gesagt, warum sollte man eine eigene Homepage haben? Niemand interessiert sich dafür, wer man ist und wie viele Katzen man hat. Und Facebook belegt genau das Gegenteil. Es gibt einem Tools an die Hand, um sich selber präsentieren zu können.
Also, ja, genau dasselbe wollte ich nachher auch noch erwähnen. Ja. Interessant, dass wir uns da einig sind.
Ah, ja. Also das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen. Also damals war das manchmal so ein bisschen augenkrebserregend, wenn die Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, hellblaue Schrift auf dunkelgelbem Grund genommen haben oder so. Da können wir eigentlich froh sein, dass Facebook einem da das alles in so einem schönen Design präsentiert. Aber diese frühen Homepages, da war das ja alles eher noch so Handarbeit, sich selber zu präsentieren. Und in unserem Freundeskreis hatte jeder eine Star Trek-Seite. Weiß ich noch ganz genau. Du hattest eine mit mir zusammen.
Richtig.
Bei GeoCities. Und ich weiß noch, ich habe viel Arbeit da reingesteckt, dafür zu sorgen, dass man auf der Impressum-Seite, da war ein Bild von uns beiden und dann konnte man uns beide abschießen. War so ein Easter Egg. Also ich habe quasi die meiste Zeit, die ich in dieser Homepage gesteckt habe, war dieses Easter Egg, um das zu realisieren. Und dann hatte ich keine Lust mehr, Star Trek-Infos zusammenzusammeln und dann drauf zu
schauen. Ja, wir haben uns auch irgendwie ellenlang mit solchen Themen wie der Schriftart auseinandergesetzt. Ich weiß noch, wir fanden das damals ganz toll, diese typischen Star Trek-Schriftarten, die es so gab, und wollten die unbedingt wirklich bis zum Erbrechen dort einsetzen. Das hat natürlich die Seite eigentlich abgrundtief hässlich gemacht, wie die meisten Homepages damals, aber man hat sich immer ausprobiert auf diese Art und Weise.
Ja, das war ja auch noch die Zeit, wo man seinen Besuchern immer vorschreiben musste, wie sie zu surfen haben. Also wo dann halt, da stand, diese Seite funktioniert nur in der und der Auflösung mit dem und dem Browser und sie müssen die und die Schriften runterladen und müssen sie noch Flash aktiviert haben. Das wäre ja, heute wäre das überhaupt nicht mehr denkbar. So. Also ich will gefälligst mit dem Browser meiner Wahl auf eine Homepage gehen und ich will, dass die Seite überall funktioniert.
Genau. Und da gab es natürlich diese, kennst du noch diese typischen GIFs in Regenbogenfarben, wo dann zum Beispiel irgendwie dann neu dastand und dann so ein regenbogenfarbiges Banner dann geweht ist.
Ja, genau. Neben einem,
weiß nicht, extrem schlecht gesetzten Link. Es gibt ja heute noch Seiten zum Teil, die so aussehen.
Also mein das ist mein zweitliebstes GIF. Mein Lieblings-GIF ist dieser Bagger, der immer so baggert. Dann kommst du auf diese Seite und dann steht da, diese Seite ist noch in Bearbeitung. Und dann ist da dieser blöde Bagger, der da vor sich hin baggert.
Vermutlich auch für die nächsten 10 Jahre, weil man immer vergessen hat, da weiterzumachen.
Ja, genau. An der Stelle möchte ich auch kurz das Blog, wie heißt das noch? Ich habe es mir aufgeschrieben. 1 TB of Kilobyte Age empfehlen. Die haben alte GeoCities Homepages. GeoCities war so ein großer Anbieter für Homepages. Also diese alten Homepages hat dieses Blog in petto und postet jeden Tag, ich glaube, 3-4 Screenshots von so ganz alten Seiten. Ist herrlich. Also es ist wie, wenn man in ein Museum geht. Kann ich nur ganz dringend empfehlen, werde ich, wenn ich dran denke, auch auf uns auf 93rewind.de dann
verlinken. Muss ich auch mal angucken, ich bin gespannt.
Ja. Was auch noch ein Phänomen von den frühen Homepages war, waren Bannerringe. Kennst du noch das Prinzip hinter Bannerringen?
Stimmt, man hatte mal irgendwie ganz oben auf der Homepage so ziemlich schmale Banner gehabt, mit irgendwie so einem, die im Prinzip zu einer Thematik waren. Und wenn man da aufgeklickt hat, kam man im Prinzip auf die nächste Seite und von der Seite konnte man sich halt weiterhangeln zur übernächsten Seite und am Ende war man dann wieder bei sich selbst angelangt, richtig?
Genau. Und das Ganze funktionierte halt auf diesem Vertrauensprinzip, dass alle vernünftig diesen Banner einbauen. Entsprechend funktioniert das praktisch nie. Das war halt, wir haben ja vorhin schon gesagt, Suchmaschinen funktionierten nicht so recht. Das heißt, das war eine der wichtigsten Sachen auch, um seine Seite zu bewerben. Also ich habe viele der besten Star Trek-Seiten damals habe ich über diese Bannerringe gefunden.
Genau, das war im Prinzip ja auch Interessennetzwerk, ne? Die sich darüber ausgedruckt haben.
Im Prinzip schon, genau. Vielleicht so ein bisschen wie heute, also da sieht man vielleicht auch wieder diese Facebook-Analogie, dass wenn man eine gute Seite hat, dass man die dann halt auch bei sich teilen kann.
Genau.
Und dann sieht man vielleicht
alles noch, schon mal da gewesen.
Alles schon mal da gewesen, genau. In den 90ern haben wir schon den Grundstein gelegt.
Ja, vielleicht zum Thema Homepages nochmal. Wir haben, du hast ja gerade schon diese Motivation angesprochen, dass man vielleicht eine gewisse Selbstdarstellung dort an den Tag gelegt hat zum einen.
Ja.
Oder auch generell, dass man irgendwie kommunizieren wollte mit anderen. Eine Sache vielleicht noch, wenn man jetzt die Analogie zur wirklichen Welt du hast ja schon gesagt, man hat sich getroffen vielleicht, wie man sich sagt, man trifft sich jetzt um 18 Uhr da unter der Eiche, der Dorfeiche, um sich da weiß nicht, zu bequatschen oder den Abend zu verbringen. Genauso wird man sich jetzt treffen auf, keine Ahnung, fireball.de oder irgendwas anderes.
Ja.
Das ist ja trotzdem sozusagen der öffentliche Raum. Und die Homepage ist ja, wenn man so will, ein bisschen, natürlich war es auch öffentlich irgendwie, aber trotzdem sowas wie das Analoge und so, wir treffen uns bei mir zu Hause. Lass uns ja. So da im Chatroom irgendwie mal was austauschen. Und entsprechend hat man sich, finde ich, auch regelrecht das gemütlich gemacht, wird eingerichtet. Ne? So wie man zu Hause sich einrichtet und hat halt seine Regale und Bilder und, weiß ich nicht, Pflanzen, die man halt aussucht, um sich wirklich nach seinem eigenen Geschmack einzurichten, dass man sich wohlfühlt, hat man eben seine Homepage nach Herzenslust bearbeitet.
Ja.
So gesehen war es natürlich dann auch Selbstdarstellung, dass man darüber nicht auch ein bisschen was von sich preisgegeben hat, wie man so tickt oder was einem gerade in dem Augenblick wichtig ist. Aber man hat das vielleicht auch für sich selber gemacht, nicht nur für andere.
Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, die Leute, die diese hässlichen GIFs auf ihren Homepages hatten, die hätten sich auch, wenn es das geben würde, so ein Bagger-GIF an die Wand gehangen. Und darunter geschrieben, dieser Raum wird noch bald tapeziert. Und dann sieht man da diesen Bagger die ganze Zeit.
Ja, das ist doch heutzutage fast schon wieder modern, oder? Es gibt doch dann so, wenn man in Büros bei Kollegen vorbeigeht, die dann eher so internetaffin sind, die haben das dann als Zitat zum Beispiel an der Tür hängen.
Ja, das ist dann ja so ein bisschen der Retro-Schick sozusagen.
Ja.
Also ich persönlich finde das auch, ich habe das glaube ich mal bei irgendeiner größeren Seite auch gesehen, die hatten gerade irgendwie Wartungsarbeiten und haben dann quasi als Augenzwinkern dieses GIF da gehabt, weil das halt einfach so trashig ist. Dann finde ich das halt auch wieder lustig, aber damals natürlich, also das Internet war voll von irgendwelchen Baustellen, weil jeder wollte eine Homepage haben, keiner hatte irgendwie Nerv, sie fertig zu machen. Weil es war ja auch alles wesentlich technischer. Also vielleicht können wir darauf auch nochmal abheben. Also man musste ja erstmal lernen, wie man Homepages macht, was ja auch nicht so leicht war. Und das war ja auch alles viel mehr Handarbeit. Also heute Facebook-Profil zusammenklicken ist überhaupt kein Problem. Heute auch so ein Facebook-Foto von sich reinzuladen, ist auch überhaupt kein Problem. Aber früher mal ein Foto von sich in diesen ominösen Computer reinzukriegen, das war eine mehrwöchige Aufgabe, weil Scanner waren kaum verfügbar, Digitalkameras waren kaum verfügbar. Wenn du Digitalkameras hattest, dann konntest du sie schlecht irgendwie an Rechner anschließen. Es gab total viele Probleme, einfach so ein Bild von sich ins Internet zu bekommen. Handys waren ja da, aber hatten keine Kameras. Also kann man heute sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Wie ich wollte es auch gerade sagen. Stimmt, Handys hatten keine Kameras damals.
Ja, genau. Damals hat man noch gelacht. Was soll denn ein Handy eine Kamera haben? Ist doch völlig sinnlos. Heute ist das so. Man erwartet das automatisch, dass so ein Smartphone auch eine einigermaßen anständige Kamera hat. Zum Thema Technik, da gab es ja in den 90ern auch immer so dieses Klischee, dass das Internet nur was ist, was so ein 14-jähriger Nachbarsjunge bewältigen kann.
Ja, waren wir damals ja auch.
Genau, wir waren die 14-jährigen Nachbarnjungen. Also ich weiß das halt auch noch, also ich wurde auf jeden Fall einmal von unserer Rektorin aus dem Unterricht geholt, weil ich das Internet irgendwie reparieren musste. Weil die ganze Lehrerbelegschaft, die konnten das alle nicht. Also klar, da gab es halt nur zwei Lehrer, die diese neue Technologien-AG geleitet haben und die anderen, für die war das böhmische Dörfer. Das Internet war einfach schweinelangsam. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie langsam das war, aber es war so langsam.
Also ich kann mir das vorstellen. Bei meinen Eltern zum Beispiel war jetzt bis vor einem Monat tatsächlich, gab es noch das DSL Lite und weil inzwischen die Internetseiten am www ja so angereichert sind mit Multimedia, was damals jetzt nicht der Fall war, da wussten die Leute noch, dass es man eben nur eine langsame Verbindung hatte. Ne? Da gab es eben fast nur Text und dann so ein paar Bilder oder so.
Ja, da würde ich dir aber direkt vehement widersprechen.
Ja, gut, bis auf Ausnahmen, aber
Flash.
Es ging noch einigermaßen, ja.
Jeder hatte ein Flash-Intro und dann musstest du...
Ja,
musstest du dieses blöde Intro angucken, was erstmal runtergeladen werden musste. Und ich selber habe eine Homepage gemacht, wo ich ein Video in ein 300 Megabyte GIF konvertiert habe. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und habe es ohne Scham auf die Homepage gestellt. Aber egal.
Die Mode gab es dann auch, ja. Aber trotzdem im Prinzip ging das meistens eigentlich ganz gut im Vergleich. Und ich habe das Gefühl, dass sich dadurch, dass wenn man nicht gerade die Möglichkeit hatte, auch mit der Geschwindigkeit zu Hause mitzugehen, dass sich das dann trotzdem immer noch einigermaßen oder sehr langsam angefühlt hat, das Internet.
Ja.
Aber das ist eben eine sehr subjektive Angelegenheit. Wenn man dann schon in der Großstadt gewohnt hat und dann immer das neueste Internet hatte, die neuesten Bandbreiten, dann war man meistens die Sache voraus und konnte die Seiten ganz gut aufrufen. Mit all ihren großen Inhalten.
Ja. Also ich weiß, für mich war das, als wir zu Hause Internet bekamen, war das eine totale Merkwürdigkeit, so ähnlich wie beim Packet Radio, auf einmal auf diesem PC das Internet zu haben. Also der PC war auf einmal mehr. Das war nicht mehr das, was er sonst war, diese Spielekiste und Programme und sonst was, sondern auf einmal konnte man damit ganz andere Dinge auch noch tun.
Es war das Tor zur Welt plötzlich geworden.
Genau.
Pathetisch auszudrücken.
Ja, so war es ja im Wesentlichen auch.
Und das hat sich so angefühlt, ja.
Und heute kann man genau den gleichen Effekt auch haben, in die andere Richtung, wenn man einfach mal sein Internet ausstellt.
Das geht gar nicht mehr. Das also, Gefühl, dass der Rechner zu nichts mehr zu gebrauchen ist.
Zu gar nichts, genau. Weil selbst wenn du Software drauf hast, so, also wenn du allein Bürotätigkeiten, laden sich dynamisch irgendwelche Wörterbücher runter oder irgendwelche Vorlagen oder so. Das heißt, wenn du das Internet ausstellst, dann funktionieren selbst normale Programme einfach nicht mehr so richtig. Also die funktionieren noch, aber du hast halt schon mit deutlichen Einbußen zu kämpfen. Also ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auch so, dass alle meine oder die meisten meiner Daten, Profildaten, die ich halt sowieso im Online-Kontext brauche, auch online verbleiben. Also meine ganzen E-Mails sind auf den Google Mail-Servern, weil ich halt nicht mich darum kümmern möchte, dass das zwischen meinen PCs synchronisiert wird. Das heißt, in dem Moment, wo ich kein Internet habe, bin ich aufgeschmissen.
Ja, bei mir kommt es darauf an, das geht auch einigermaßen, weil ich diesem ganzen Cloud-Trend noch nicht ganz so traue. Also gerade, dass dann komplett alle Daten irgendwie wechseln. Also ich bin im Haushalt, kann man dem eh kaum entkommen, weil eben sehr viele Anbieter versuchen, möglichst die Daten bei sich irgendwie abzuspeichern, natürlich aus verschiedenen Gründen, weil sie damit ein Geld machen wollen oder wer auch immer dann an diese Daten interessiert ist, um so vorsichtig auszudrücken. Aber ich versuche dann trotzdem noch bei vielen Dingen das einigermaßen lokal zu halten, trotz allem. Es ist bei mir so eine seltsame Mischung, kann man sagen, so ein Hybrid zwischen beiden Nutzungsformen. Aber trotzdem, ich merke es trotzdem recht oft, dass man sagt, okay, und im Internet ist man aufgeschmissen. Weil man dann doch relativ früh, einfach nur kurz was nachgucken möchte zum Beispiel, ne? Was man früher nicht gemacht hat, weil man früher was nachgucken wollte, dann hat man höchstens im Brockhaus nachgeguckt oder wen gefragt und heutzutage sieht es eben anders aus. Dann nimmt man dann Wikipedia zur Hand oder Google und dann hat man schon irgendwelche Antworten und weiß, oder zumindest irgendwelche Seiten, die einen der Antwort näher bringen.
Vor kurzem gab es hier in Düsseldorf in unserem Stadtteil einen Stromausfall. Und entsprechend war natürlich mit dem Strom auch das Internet weg. Und dann wusste ich aber nicht, ob das hier im Haus ist nur oder ob das im ganzen Stadtteil oder sowas ist. Und dann wollte ich halt da mal ein bisschen nachforschen. Wollte bei unserer Hausverwaltung anrufen, wollte bei den Stadtwerken anrufen. Und das waren große Probleme. Also die Hausverwaltung, die Rufnummer, die hatte ich nirgends in der Wohnung. Die habe ich irgendwo, vielleicht stand die im Mietvertrag, aber den Mietvertrag, den habe ich halt auch erstmal nicht gefunden. Den habe ich schön wegarchiviert, sage ich mal. Und Stadtwerke Düsseldorf, die Nummer, die hätte man sich ja noch über die Auskunft oder sowas erfragen können im Notfall. Aber meine Kundennummer, da muss ich erstmal überlegen, wo denn überhaupt meine Kundennummer notiert ist, weil normalerweise würde ich ins Internet gehen. Ich habe mich damals ja wie jeder normale Mensch online da angemeldet und habe dann halt, kann in meinem Google Mail Postfach untersuche, kann ich einfach Stadtwerke Düsseldorf Kundennummer eintippen und dann steht da die Mail, wo meine Kundennummer drin steht. Muss ich heute erstmal gucken, so, weil klar könnte man sagen, die steht immer auf der Rechnung drauf, aber ich kriege ja keine Papierrechnung mehr. So, also das war echt ein Problem und dann habe ich aber trotzdem bei den Stadtwerken Düsseldorf angerufen und habe da halt gefragt, ob die allgemein was wissen hier aus dem Stadtteil und die wussten es halt auch so und dann hatte sich das erledigt, aber das war wirklich so ein kompletter Moment der Isolation, weil du hast kaum Nummern im Handy, sag ich mal. Also Auskunft würdest du vielleicht auch hinkriegen, aber du kannst Leuten nicht mal irgendwie Bescheid geben per WhatsApp, weil WhatsApp funktioniert nicht. Das ist auf einmal back to the roots. So. Also ich war froh, das dass ich nicht irgendwie...
Geworden, ja.
Ich war froh, dass ich nicht noch mit irgendwie Stock und Bogen Feuer machen musste.
Ja, das ist natürlich die Gefahr bei der Sache, dass man selbst abhängig wird von dem Netzwerk.
Ja.
Und natürlich eine andere Gefahr, aber gut, jetzt schweife ich vom Thema ab, aber dass man nie sich sicher sein kann, ob der Inhalt, den man dort vor 5 Jahren eingestellt hat und abgespeichert hat, dass der sich nicht verändert hat oder irgendjemand den verändert hat.
Das stimmt.
Wenn du es eben in einem Ordner bei dir zu Hause hast, dann müsste ja irgendjemand einbrechen oder keine Ahnung, irgendwer geht da heimlich dran und macht was. Und selbst das ist dann auffällig. Und natürlich extrem aufwendig.
Glaubst du denn an diesen Ausspruch, dass das Internet nichts vergisst?
Naja, ich fürchte, momentan ist es durchaus Realität, also in weiten Teilen. Einfach einmal durch die Tendenz, dass sich virtuelle Inhalte nun mal sehr leicht kopieren lassen, weil Speicher nun mal sehr, sehr billig ist. Das heißt, wenn einmal eben etwas im Netz ist und es dort irgendwo auf anderen Servern gespeichert wird, als Backup meinetwegen auch nur, dann ist es schon mal vervielfältigt. Und natürlich, wenn andere Nutzer es irgendwie sehen, also wenn es eben öffentlich zugänglich ist, dann reicht es ja schon, wenn ein paar Leute sich dafür interessieren und sagen, okay, das möchte ich irgendwie haben und laden sich es runter oder so oder speichern es woanders ab. Und schon ist es außerhalb der Reichweite. Man hat sozusagen immer irgendwo eine Möglichkeit vielleicht, dass etwas, auch wenn man versucht, etwas zu löschen, ist es irgendwoher noch aus so einer Art, ja, Schläferdatei in Anführungsstrichen, wieder zum Leben erweckt wird.
Ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits habe ich das wahnsinnig oft, dass ich irgendwie einen Artikel lese und einen Monat später denke ich mir, da hattest du doch mal einen Artikel zugelesen und da finde ich den Artikel nicht mehr. Und dann kann ich mir noch so viele Keywords einfallen lassen, mit denen ich google, ich finde es nicht mehr. Selbst wenn ich selber was twittere, oder bei Facebook ein Status-Update mache und dann sind ein paar Monate vergangen, also wirklich ein bisschen Zeit ins Land gegangen und dann will ich irgendwie die Zeit zurückdrehen und will da wieder drauf kommen. Ich finde es einfach nicht wieder.
Interessant, jetzt wo du es sagst, das geht mir auch ab und zu so.
Also vielleicht vergisst das Internet nicht, in dem Sinne, dass da alle Informationen irgendwie vorliegen, aber man findet sie dann halt vielleicht nicht.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Ob jetzt die Informationen prinzipiell irgendwo vorliegen oder ob sie auch auffindbar sind. Und
ja,
auch wenn sie nicht auffindbar sind, man kann sich nie sicher sein, ob nicht irgendjemand diese Informationen abgespeichert hat und dann, wenn er wollte, sie doch wieder zur Verfügung stellen könnte.
Ich habe übrigens auch eine Information aus den 90ern abgespeichert, die ich dir gerne jetzt mal zum Thema das Internet vergisst nie kurz zur Verfügung stellen möchte. Ich weiß nicht, ob du schon ahnst, welche Information da sein könnte?
Oh nein, 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 nein.
Da muss ich meine Märchenonkel-Geschichte Stimme für aufsetzen.
Nein, nein.
Ich zitiere aus der Vergangenheit. Die Borg, geschrieben von Jan Langfähner.
Oh.
Wer flieget so spät durch Raum und Ionenwind? Es ist der Fähnrich mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Borg-Kubus nicht? Den Borg-Kubus mit Eck und Kant? Mein Sohn, du hast in den Augen zu viel Sand. War das nicht schön?
Ja, großartige Literatur.
Ein gutes Beispiel für eine Information, die das Internet wohl nie vergessen wird. Du hast dieses Gedicht, glaube ich, 99 oder so geschrieben, eigentlich so als Scherz.
Ja, um den Zeitraum muss es gewesen sein.
Und dann hat es einer, ein Bekannter von uns, ins Internet gestellt, bei balladen.de.
Genau, die haben damals irgendwelche selbstgeschriebene Gedichte oder so gesammelt und haben dann dieses Machwerk dann unter anderem auch gelistet.
Und das findest du heute noch, wenn man googelt nach Jan Langfähner, Balladen, Borg oder auch nur Jan Langfähner, Balladen, da findet man schon.
Ja, sei froh, dass wir damals nicht irgendwelche Besäufnisse hatten.
Ja, stimmt, ja.
Ich meine, heutzutage, wenn man jetzt das mal hochrechnet, was jetzt passiert, da ist gar nicht absehbar, wie das in 20, 30 Jahren mal aussehen wird.
Ja,
dann wirklich ganze Generationen von Leuten sich an den Kopf fassen und sagen, mein Gott, hätte ich das damals doch nur unterlassen.
Aber ich glaube, zum Thema Internet, das hat auch alles, was mit dem gesunden Menschenverstand zu tun. Also heute sind die Auswirkungen größer. Wenn du ein Besäufnis hattest und du hast da Fotos von und die stehen im Internet, dann ist die Auswirkung deutlich enormer. Aber auch so, wenn du ein Besäufnis hast und, was weiß ich, in unserer Kleinstadt Hanmünden, wenn wir da irgendwie richtig Blödsinn gebaut hätten, dann hätte das auch jeder gewusst und dann hätten wir da auch massive Probleme gehabt und so.
Und, ja, aber Moment, erstmal ist es dann nur dem lokalen Umkreis bekannt. Okay, das ist natürlich auch schlecht zu dem Zeitpunkt, Aber es ist halt nicht die ganze Weltöffentlichkeit, die Zugriff drauf hat. Und zum Zweiten werden die meisten Leute dort es eh vergessen haben, nachher, nach einer gewissen Zeit. Das Gedächtnis, ich meine, ich kenne es ja auch, ich vergesse ja ständig irgendwelche Dinge, hat ja auch eine gewisse Filterfunktion und sorgt auch dafür, dass man nicht immer mit allem Blödsinn von damals konfrontiert ist. Ein großes Thema habe ich noch, was wir auch noch unterschlagen haben bislang, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir haben mal uns die Frage gestellt, was wir eigentlich damals gemacht haben im Internet.
Ja.
Wir haben gechattet, haben E-Mails geschrieben und so weiter, Homepages gehabt. Aber eine Sache, die dann auch wichtig war vom Ende der 90er dann, waren Musik-Downloads natürlich.
Ah, das böse File-Sharing.
Ja, ja, das ist natürlich richtig. Die goldene Zeit, ja.
Das ist tatsächlich auch eins meiner Themen, die ich noch drauf habe. Ich hab mir aufgeschrieben, das ist ein kleines Thema. Wenn das bei dir ein großes Thema ist, dann lausche ich jetzt gespannt.
Also ich finde, das ist schon ein ganz großes Thema, weil heutzutage ist es ja selbstverständlich, dass man sich Musik auch kommerziell einfach holen kann bei, was ich da, iTunes, Amazon oder sonstigen Anbietern, dass man halt seine MP3-Datei dann hat und die überall mitnehmen kann und sogar inzwischen nicht mehr mit digitalem Rechtemanagement, sondern meistens sogar frei verfügbar, also sozusagen anvertraut wird. Und das ist ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, nicht so, auf der einen Seite selbstverständlich in dem Sinne, dass man sagt, es wurde eben 90er vorbereitet, von der Technik her, auf der anderen Seite aber nicht selbstverständlich, was jetzt eben die freie Nutzbarkeit angeht, eben weil es so große Wellen geschlagen hat, die Möglichkeit damals sich auszutauschen, weil damals Musikdateien auszutauschen. Wie gesagt, ein Faktor war auf jeden Fall erst einmal das Dateiformat. Mag jetzt wieder technisch klingen, ne? MP3, was soll das schon gebracht haben? Aber das Wichtige ist, dass es eben ein Kompressionsstandard war. Also man hat eine Datei gehabt, wo eben möglichst geschickt Dinge, die das menschliche Gehör sowieso nicht wahrnehmen kann, rausgeschnitten wurden. Und trotzdem hatte man eben noch ein Musikstück, was dann sehr, sehr viel kleiner war auf der Platte und sich trotzdem praktisch genauso angehört hat, bis auf winzige Qualitätsunterschiede, wie das Originalstück. Und dadurch wurden die Musikstücke erst überhaupt so klein, dass man sie dann mit dem damals lahmarschigen Internet überhaupt austauschen konnte. Ja, dann hat man sowas Größenordnung gehabt, so ein Musikstück, sage ich mal, 4 Minuten, standardmäßig, waren dann auch so ungefähr grob 4 Megabyte. War damals auch schon relativ viel, aber trotzdem, selbst mit, sag mal, ISDN-Geschwindigkeit oder halt schnellster Modem-Geschwindigkeit, hat man das mit Pi mal Daumen so in 10 Minuten runterladen können. Also durchaus etwas, was sich überschauen lässt. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass dann diese Möglichkeit, so leicht an Musikstücke zu kommen, sich rasend verbreitet hat. Ne, man war nicht mehr darauf angewiesen, wie CDs zu nehmen oder Schallplatten, sondern oder musste sich aufwendig vielleicht Kassetten zusammenmixen, das war auch ein Aspekt. Also man konnte sich plötzlich Musik holen und konnte sich selbst zusammenstellen nach Lust und Laune, sich eine Playlist zusammenstellen wie so ein DJ. Und das dann auch wunderbar teilen. Das war ein Aspekt. Und der andere Aspekt war natürlich, dass es kostenlos zu haben war, was dann eben dann zu den großen Verwerfungen geführt hat, von wegen Rechte, dass die Rechteinhaber das natürlich nicht, das heißt natürlich, aber viele Rechteinhaber das nicht wahrhaben wollten und dann mit allen, denke ich, Mitteln dagegen vorgegangen sind. Genau, und in welchem Rahmen hat das dann stattgefunden? Also, ich meine, angefangen hat das wirklich damals mit Napster.
Aber Napster ist auf jeden Fall so das wichtigste Stichwort. Ich möchte aber direkt die Frage stellen, oder du hast eben gesagt, dass es kostenlos zur Verfügung war, stand, war ein wichtiger Faktor. Ich würde das ein kleines bisschen umformulieren. Kostengünstig, also kostenlos ist ja auch kostengünstig, nur ich würde sagen, dass es günstiger war, als sich das so im Laden zu kaufen. War wichtig. Warum bestehe ich darauf, so eine komplizierte Formulierung zu nehmen? Weil, wenn man sich einfach anguckt, wie viel Musik damals gekostet hat, wenn dir ein Lied gut gefallen hat, ein einziges, kam im Radio und du kanntest das und du wolltest es haben, dann konntest du es entweder auf dem Album kaufen und ein Album hat, naja, konnte auch mal 30 Mark kosten. Und oder du hast dir eine Maxi-CD gekauft. Maxi-CD, entgegen dem, was das Wort Maxi vermuten lässt.
Ja, war eine Mini-CD.
War eine Mini-CD, beinhaltete ein Lied und noch 5 Remixes, die sowieso kein Mensch gehört hat und kostete 10 Mark. Das heißt, du hast für ein Lied 5 Euro, also umgerechnet 5 Euro gezahlt. Das ist Wucher. Und also ich persönlich bin der Meinung, wenn es damals einfach eine legale, günstigere Alternative gegeben hätte, dann hätten auch mehr Leute die genutzt. Es gab aber ja auf nur die Wahl zwischen extrem teuer und kostenlos. So. Und da ist es dann klar, dass man dann halt kostenlos nimmt.
Ja, das ging mir damals auch so. Ich meine, ich habe damals wirklich nur sehr, sehr wenige CDs besessen. Und das war auch mit ein Grund, weil es eben so teuer war. Das Taschengeld war ziemlich knapp. Und hat man im Zweifelsfall eben gesagt, okay, dann nimmt man halt, geht man zu Freunden und hat halt irgendwie Radio oder mischt sich irgendwelche Kassetten zusammen, wenn es einen interessiert hat. Und so war es dann halt, ne? Und dann gab es plötzlich diese Möglichkeit, tatsächlich ja kostengünstig an Musik zu kommen.
Ja. Und ohne Napster hätte ich ganz, ganz, ganz viele Bands nie kennengelernt. Weil, ich hätte mir die nie gekauft, weil warum soll ich 10 Mark ausgeben für eine CD von einer Band, von der ich noch nie gehört habe? Und dann habe ich mir da halt viel mal runtergeladen, auch viel experimentiert und ausprobiert und habe dann halt auch neue Sachen kennengelernt. So. Also zum Beispiel diverse A Cappella-Bands oder eine Gruppe aus, ich glaube aus den USA, die halt so im Stil von Stomp, diesem Musical, halt viel so trommeln, sage ich mal. Hättest du bei uns im Einkaufsladen überhaupt nicht gefunden, so eine CD. Ja. Das heißt, eigentlich hat Napster dafür gesorgt, auch die Kultur anzukurbeln oder zu verbreitern, sage ich mal.
Natürlich, das war ein riesiger Werbeeffekt. Ne? Das ist ja so ein bisschen, was in der Argumentation meistens so sich die Waage hält. Die einen sagen dann, Musikindustrie haben dann gesagt, guck mal die ganzen Downloads, und das waren eigentlich alles Leute, die dann nur uns die Musik gekauft hätten, haben dann irgendwie astronomische Rechnungen angestellt, was dann angeblich an Geld verloren gegangen sei. Haben aber vergessen, dass Leute meistens experimentiert haben, viel dann wieder gelöscht haben. Und dann, wenn ihnen was gefallen hat, sagt, okay, diese Band, die ist wirklich gut. Da haben es plötzlich auch die meisten Leute sich verpflichtet gefühlt, denen auch entsprechend Geld zukommen zu lassen. Sich da vielleicht auch das Album zu kaufen,
ja,
weil sie unterstützen wollten.
Es ist ja auch diese Milchmädchenrechnung, dass halt jeder Download, jeder illegale Download mit einem entgangenen Einkauf berechnet wird. Das kann ja nicht funktionieren. Wenn ich mir irgendwas runterlade, was ich nicht kenne, einfach nur aus Neugierde und es mir dann anhöre und das ist irgendwie Grütze und ich lösche es dann hätte ich das ja nicht vorher mit der Logik gekauft und dann die CD weggeschmissen oder sowas. Und ich hätte es mir einfach nicht gekauft, weil ich weiß ja gar nicht, was sich dahinter verbirgt.
Deswegen ist es sehr schwer, wirklich zu sagen, was jetzt die finanziellen Schäden gewesen sind. Oder ob sich vielleicht sogar ein Plus letztendlich gebracht hat.
Ja, also bei mir kann ich das eindeutig beziffern, weil ich habe mir sämtliche Musik, die ich damals illegal runtergeladen habe, habe ich mir über die Jahre, seit es halt zum Beispiel einen iTunes Store und sowas gibt, habe ich mir die legal nachgekauft. Das heißt, ich habe halt alle Musik, die ich damals illegal gehört habe, habe ich mir legal gekauft.
So. Ja, geht mir ganz genauso.
Interessant finde ich aber auch bei Napster, man hat ja die Sachen runtergeladen. Und erstmal hattest du gesagt, dieses Kompressionsverfahren, das war halt irgendwie nur mit geringen Qualitätseinbußen verbunden.
Das stimmt natürlich.
Ja, es stimmt natürlich nur, wenn man das auch entsprechend so einstellt. Aber man hat es oft ja doch sehr stark komprimiert und dann hat man das auch deutlich gehört. Man hatte auch so Glitches, also dann war der Download nicht perfekt, dann hat vielleicht ein kleines Stückchen gefehlt und es gab einen Sprung bei der Wiedergabe. Und das war die normale Art und Weise, so Musik anzuhören. Ich weiß doch, ich hatte von Daido ein Lied runtergeladen. Wie hieß es noch? Thank You von Daido, kennst du, ne?
Ja, klar.
So, war ein Glitch drin, irgendwo im Refrain, fehlte irgendwie eine Silbe. Und ich kannte das aber nur mit diesem Glitch. Oder bei Michael Jackson, They Don't Really Care About Us, oder wie das heißt, war auch ein Glitch drin, gab es auf einmal ein lautes Geräusch. So, dass ich immer automatisch irgendwie gedacht habe, okay, gleich kommt lautes Geräusch, und ich bin heute immer verwundert, wenn ich das höre und dieses laute Geräusch fehlt dann an der Stelle.
Ja, vor allem gerade Musik, die ja mit Synthesizern arbeitet. Da wusste man nicht so genau, ob das jetzt so ein Effekt war extra oder ob das ein Glitch war, ja.
Genau, und dieses Glitchen, das hat sich ja natürlich ganz stark auch in der Popkultur in den 2000er Jahren verbreitet, dieses Gestottere, Geglitsche. Wenn man sich nur diese Werbung mit Robert hier online anguckt, diesem furchtbaren Online-Dings, der hat ja auch immer so ein bisschen, da war ja dieses Glitschen auch so mit eingebaut. So als Symbol dafür, also als Audiosymbol dafür, dass es sich gerade um Audio aus dem Internet handelt.
Genau, um was Digitales im Endeffekt.
Genau.
Was sich eben auch anders anhört dann als zum Beispiel eine Schallplatte.
Ja.
Oder wenn es vom Band kommt.
Und was sich bei Napster auch tummelte, waren diese unsäglichen, barbarischen, monströsen, sadistischen Leute, die Songs falsch getaggt haben.
Ja. Genau, und dann hat man nachher sowas, wie, keine Ahnung, dann wollte man sich was runterladen von, ja, keine Ahnung, Michael Jackson hat nachher Rick Astley bekommen.
Genau, das waren natürlich die großen, also die ganz offensichtliche Sachen so. Oder du wolltest, also in der späteren Phase war das dann so, fast immer, du wolltest dir irgendwas runterladen und das war dann halt irgendeine Erotikgeschichte. Mindestens genauso schlimm und mit einem sehr subtilen Schaden, sage ich mal, sind Sachen, bei denen du nicht weißt, dass die falsch getaggt sind. Also ich weiß, wir haben ja in der letzten Episode haben wir über Trickserien geredet. Und ich hatte in den 90ern eine A Cappella-Version von der Gummibärenbande auf dem Rechner. Und das war getaggt als Brown Derbys Gummibärenbande. Also habe ich, um das in die letzte Episode einzuspielen, ein bisschen nachgegoogelt und habe herausgefunden, das ist überhaupt nicht von den Brown Derbys. Und die Brown Derbys haben sogar auf ihrer Homepage geschrieben, nee, das ist gar nicht von uns. So, und das heißt, ich weiß nicht, von wem dieses wirklich sehr gute A Cappella-Stück ist. Und habe noch viel schlimmer mein Leben lang gedacht, das wäre von den Brown Derbys. Und wie viele Lieder da draußen gibt es, bei denen ich nicht weiß, von wem sie in Wirklichkeit sind?
Tja, die dunkle Seite.
Ja, welche Sadisten machen das? Ja, unfassbar.
Um nochmal kurz zu Napster zurückzukommen und die Geschichte zu beenden. Ja, schon 2000 wurde es dann mit Klagen überzogen. Und tatsächlich dann abgeschaltet 2001, nachdem irgendwann es auch einen ziemlichen Nutzerpeak gegeben hat. Also erstmal war es so, dass durch die Berichterstattung es recht Nutzer angezogen wurden. Wir dachten, oh, die Möglichkeit gibt's. Das ist ja geil. Ja, und es wurde halt Napster aufgezwungen, einen Filter einzubauen, der eben urheberrechtlich geschütztes Material rausfiltern sollte. Gut, das haben Leute dann umgangen meistens, indem sie dann irgendwelche Kombinationen Buchstaben ausgetauscht haben oder rückwärts geschrieben haben, die Titel. Aber angeblich war es dann so, dass 99,4% des Materials dann tatsächlich erfolgreich rausgefiltert worden seien. Nur, das hat dann nicht ausgereicht, den Klägern. Sie wollten wirklich 100% haben. Und das konnte Napster nicht leisten und deswegen mussten sie es abschalten.
Also für mich markiert dieser Niedergang von Napster auch so eine Phase des Niedergangs des Internets sozusagen. Aus diesem sehr freien Internet, in dem alles möglich war, da wurden mehr und mehr Wälle eingezogen, Schutzmaßnahmen, Filtermöglichkeiten und so weiter. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese ganzen illegalen Inhalte irgendwie gut finde oder dass ich irgendwie die mir jetzt sozusagen zu eigen machen möchte. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich habe mal mich durch eine Linkliste geklickt und habe mich nach jedem Link total totgelacht. Und dann war in der gleichen Linkliste aber so zu so einem sehr, ich will es nicht weiter ausführen, aber zu so einem gewissen Fetisch, der aus meiner Sicht übelkeitserregend ist. Oder Rotten.com, wer das noch kennt. Och, mit irgendwelchen Unfallbildern oder sowas. Das war nicht schön. Das will ich auch gar nicht sagen, dass das irgendwie gut war. Nur man musste sich halt vorsichtig durchs Internet bewegen und dann war das gar kein Problem. Heute ist das natürlich, kann man das gar nicht mehr so leicht sagen, weil ja auch mehr und mehr Kinder im Internet sind, die ja auch in gewisser Art und Weise schützenswert sind. Aber egal. Also das Ausschalten von Napster ging für mich einher mit dem Abschalten von vielen, vielen anderen Sachen, die das Internet in den 90ern für mich geprägt haben. Also es gab zum Beispiel Olga.net, das Online-Gitar-Archive, wo ich als Gitarrist irgendwie die Noten, sage ich mal, oder die Tabs von irgendwelchen Liedern mir runterladen konnte. Oder Basque.net, Bastian Schäfer hieß der Betreiber, wo du halt Songtexte dir angucken konntest.
Stimmt, ja.
Oder ach, mehr weiß ich gerade gar nicht, aber mehr und mehr, das waren halt hobbymäßig geschaltete Homepages. Das waren welche, die haben alle mal mit diesem animierten Bagger angefangen und haben dann aber sich mehr und mehr ausgebaut zu einer schönen hobbymäßig gestalteten Seite. Also da hatte jemand einfach Freude an Liedertexten und hat das halt mit anderen geteilt und wurde dann schließlich überzogen mit irgendwelchen Forderungen und Unterlassungsklagen und dergleichen, muss dann halt zumachen. Und das ist halt sehr schade, weil das Internet, das war nie ein rechtsfreier Raum. Es wurde da natürlich wie auch in der normalen Welt gegen Recht und Gesetz verstoßen, aber trotzdem galt da ja das normale Recht. Und unsere Rechte werden aber mehr und mehr da beschnitten, was man ja auch immer mehr in diesem Lichte dieser NSA-Affäre sieht. Und das finde ich sehr schade.
Ja, ich meine, es geht ja im Endeffekt darum, eine Balance zu finden, was die Urheberrechte angeht, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass das alles jetzt extrem schädigend gewesen wäre. Wie gesagt, zum Beispiel Songtexte, das ist ja vielleicht Musik, wenn man die sich zum Beispiel auch gekauft hat, und sich dafür interessiert hat, dann möchte man den Songtext haben. Und wenn er nicht gerade dabei war, gerade beim Download, da hast du den Text nicht dabei, den du vielleicht sonst irgendwo in einem kleinen Heftchen bei der CD mit dabei hattest, dann wolltest du den noch irgendwie wissen. Wenn er sonst nicht zur Verfügung gestellt wurde, ja, dann ist doch gut, wenn da ein Anbieter da ist, der dann eben hobbymäßig das dort einstellt. Sollte man eigentlich meinen, dass es eine Win-Win-Situation ist.
Also ich meine, uns beide betrifft das ja auch ganz konkret. Also ich habe diesen Trickfilm-Podcast in der letzten Episode, den habe ich halt geschnitten und dann habe ich die Trickfilm-Intros ganz leise und vorsichtig im Hintergrund eingespielt, damit auch ja keiner uns irgendwie mit einer Unterlassungsklage abwatschen kann, von wegen, ihr habt euch das zu eigen gemacht und sowas.
Genau, und dass es im Rahmen des Tierrechts sozusagen noch erlaubt ist.
Ja, genau. Und ich bin kein Jurist. Ich habe eine Juristin zur Frau und die hat aber andere Dinge zu tun, als irgendwie meinen Podcast auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das sind aber alles mindestens Grauzonen. So. Und ja, das ist halt irgendwie schwierig. Man arbeitet da schon mit einer gewissen Schere im Kopf, sage ich mal, wenn man online ist. In den 90ern habe ich ein Webradio gehabt. Riser Radio hieß das. Da habe ich meine Musik quasi über Winamp rausgestreamt in die Welt hinaus. Ich hatte maximal 3 Hörer gleichzeitig und ich bin mir sicher, dass diese 3 Hörer meinetwegen nicht andere Musik nicht gekauft haben, also dass ich niemanden da geschadet habe. Aber das würde ich heute nicht mehr machen, würde ich mich gar nicht mehr trauen. So, auch wenn es keiner hört, es könnte passieren, dass dann irgendein NSA, sonst was, Spionage, Terrorabwehrprogramm mich findet und ich dann zur Kasse
werde. Ja, kann das sein, dass von den 10 Hörern, die wir haben, 9 irgendwelche Geheimdienstbots sind.
Genau, die uns und sich gegenseitig abhören.
Ja. Na gut. Das auch abgehandelt. Achso, ja. Eine Sache noch hierzu. Genau, man kann sagen, dass heute eigentlich die Musikindustrie im Prinzip sich ja diese Musik-Download zurückerobert hat und jetzt auch gute Geschäfte macht, damit es jetzt eben ja bei kommerziellen Anbietern die Musik zu haben ist, zu relativ günstigen Preisen eigentlich auch. Aber weißt du, wie das Ganze angefangen hat mit den Musik-Downloads?
Nee.
Noch vor Napster und dem Ganzen. Tatsächlich gab es einen legalen Musikdownload und zwar den ersten schon am 27. Juni 1994.
Boah.
Ja, da staunst du, was?
Ja, da war ich jung.
Ja, genau, da kannte man das Internet noch gar nicht so richtig. Da hast du wahrscheinlich noch mit deinem CD-Punk, CW-Punk experimentiert.
Da habe ich mir Manta-Witze durchgelesen, ja.
Genau, da gab es schon den ersten richtigen Musikdownload. Und zwar war das tatsächlich von Aerosmith, einer Band. Den, naja, Titel Head First, den wir vielleicht auch mal kurz einspielen können. Ja, ich persönlich finde langweilig. Also, dafür ist es eigentlich ein Meilenstein der Geschichte technologischer Art war. Was sicherlich kein musikalischer Meilenstein.
Ja, aber die haben sich ja auch nicht zusammengesetzt und haben gesagt, lass uns mal den Song schreiben, der in die Geschichte eingehen wird als der erste legale oder der erste Musikdownload überhaupt.
Ja, angeblich war es wohl eher so ein Abfall von einer Albumproduktion. Wir sagten, okay, den Song können wir auch mal dann noch zur Verfügung stellen. Das macht dann nichts.
Ja, das erklärt es natürlich.
Und da gibt es auch ein lustiges Zitat von Steven Tyler, einem Sänger von Aerosmith, der dann sagte, jetzt übersetzt: Wenn unsere Fans da draußen auf dem Information Superhighway unterwegs sind, dann wollen wir am nächsten Truckstop spielen.
Ja.
Das war so die Motivation damals.
So hat man sich auch vorgestellt.
Ja. Unterwegs auf der Datenautobahn. Und dann ist am Rand Steven Tyler und singt für einen.
Ja. Ich kann gar nicht laut genug drüber lachen. Das ist echt lustig. Ja, wir haben jetzt über viele Themen nicht gesprochen, finde ich aber gar nicht schlimm. Zum Beispiel über Internet auf dem Handy. In den 90ern gab es eigentlich nur eine einzige Regel, was Internet auf dem Handy anging, und das war, fass diesen verdammten Internetknopf nicht an. Richtig. Weil wenn du ihn angefasst hast, dann war einfach die nächste Rechnung einfach direkt mal um 10 oder 20 Mark höher.
Aber war meistens extra so platziert, dass man aus Versehen vielleicht irgendwie drangekommen ist, in der Hosentasche oder sonst wem.
Das Einzige, was ich jetzt noch hier auf meiner Liste habe als kleines Themachen, ist einfach die Frage, die ich auch mal an dich stelle. Glaubst du, dass wir irgendwie, glaubst du, dass diese Stimmen, die immer sagen, wir stumpfen alle ab durch das Internet, der Humor wird zum Beispiel stumpfer, dass die Leute recht haben, oder glaubst du das nicht?
Es fällt mir schwer, so eine abschließende Antwort zu geben. Vermutlich wird es vielfältiger geworden sein auf eine Art und Weise, zumindest was das Angebot angeht. Auf der anderen Seite ist natürlich dann wieder doch schmaler geworden, was das Angebot angeht. Von Humor und Unterhaltung und allem, weil es doch wieder inzwischen die Großkonzerne das Sagen haben und, denke ich, die meisten Leute auch in ihrem täglichen Leben im Prinzip geleiten. und dann eine Art Filterblase auch erzeugen, aus der man sich ohne aktiv jetzt nachzudenken oder sich zu bewegen nicht rausbewegt. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, vermutlich hat es sich eher erweitert, als dass es sich wirklich verändert hat. Das Spektrum an möglichen Unterhaltungen.
Was ich halt feststelle, ist, man lacht nicht mehr über jeden Mist. Also eigentlich ist der Humor nicht, der ist anspruchsvoller geworden, jedenfalls mein eigener. Wenn ich meinen Feedreader durchblättere, dann habe ich irgendwie pro Tag bestimmt 20 lustige Katzenbilder und was weiß ich. Aber über die meisten lache ich nicht. Also die gucke ich kurz an und dann klicke ich sie weg und so. Und dann ab und zu, dann habe ich mal YouTube-Videos, wo irgendwie Ziegen so schreien wie Menschen oder was weiß ich. Und dann lache ich auch drüber und dann teile ich es auch bei Facebook. Die großen Sachen, die da ständig irgendwie täglich bei mir landen, die interessieren mich gar nicht. Und das im krassen Vergleich zu den Manta-Witzen aus den 90ern, die hat man lustig gefunden. Das war die erstbeste Datei auf diesem blöden Server. Und dann hatte man diese Manta-Witze, die waren überhaupt nicht lustig. Aber man hatte, also es klingt so wie der Rant eines alten Mannes, aber man hatte nichts anderes. Man hatte diese blöde Liste und die hatte man selber mit in der Schule. Der Vater hat das bei der Arbeit, der Bruder hat das mit in der Schule. Und man fand es lustig. Und die Leute haben auch drüber gelacht, über diese Liste von Manta-Witzen. Also wenn ich es aus der Warte beleuchte, dann ist der Humor eigentlich anspruchsvoller geworden als damals.
Es war was Neues damals, kann man sagen. Was Neues ist erstmal schon mal reizend. Auch wenn es vielleicht erstmal nicht ganz so, weiß nicht, auf einem hohen Niveau ist, dann lacht man dann vielleicht einfach, weil es einem überrascht in dem Augenblick.
Sinnlos im Weltraum, das ist ein klassisches 90er-Phänomen. Diese Siegerländer-Truppe, die dann halt Star Trek neu synchronisiert. Die war halt lustig. So. Und die war auch, das war auch ein Meilenstein, weil die haben das als erstes gemacht. Und heute gibt es Lord of the Weed, gab es dann danach. Und die sehr guten Neusynchronisationen von Harry Potter.
Ja, und, stimmt.
Genau, und mittlerweile, wenn heute die Star Trek-Neusynchronisation käme, Sinnlos im Weltraum, die wäre überhaupt nicht lustig, weil der Neuheitsfaktor fehlt.
Genau, weil sagen, ey Leute, warum macht ihr das? Das gibt's doch schon.
Genau, und die Witze, also der Humor von Sinnlos im Weltraum, der kam nicht, weil das so brillant geschriebene Dialoge waren, sondern weil es so absurd war. Es war so absurd zu sehen, wie der gute Captain Picard gesagt hat.
Ich glaube, ich muss hier wirklich mal richtig einen reinhauen, Junge. Das bufftet aber echt, Junge.
Und heute wäre das überhaupt nicht mehr lustig, weil man hat das schon viel lustiger bei Cold Mirror, also bei Harry Potter und bei Lord of the Weed und so gesehen.
Genau, dieses Konzept dieser Wendung, die man hat, ne, dass man dasselbe Videomaterial nimmt und es trotzdem dann so erscheinen lässt, als ob die Charaktere ganz anders sind, als sie eigentlich waren in Wirklichkeit und auch versucht haben, es darzustellen. Das hat sich abgenutzt dann.
Ja, und damals war das ja auch so, dieser Neuheitsfaktor hing ja auch damit zusammen, wie aufwendig das war, das zu machen. Also diese Siegerländer-Truppe, die halt Sinnlos im Weltraum gemacht hat, die hat das dann mit ihrem VHS-Rekorder gemacht. Und die brauchten einen speziellen VHS-Rekorder, und dann hatten sie das Mikro da irgendwie zwischen sich und so. Unterbewusst hat man das auch mit einbezogen, wenn man die Dinge lustig gefunden hat. Das war ja nie da gewesen, dass jemand sich so technisch viel Aufwand gemacht hat. Und heute ist das so, ja, ich sag mal, heute können jede zwei beliebigen Idioten GarageBand auf dem Apple starten und sich einen Podcast zusammenklicken und einen Jingle davor und dahinter einspielen, der halt irgendwie im Standard-Library hängt.
Ja, oder irgendwie so einen komischen Podcast machen wie in den 90ern, ne?
Ja, genau richtig. Gut, wir sind eigentlich durch, oder? Oder hast du noch was?
Also ich bin durch soweit, ja.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir mal mit dieser sehr technischen Episode ab. Ich hoffe, dass das doch den einen oder anderen ansprechen konnte. Wenn nicht, dann denken wir uns das nächste Mal irgendwie ein hipperes oder nicht so technisches Thema aus. Zum Beispiel, ja, was weiß ich, Katzen oder Musik oder Filme oder Trickserien. Ach nee, hatten wir.
Ja, genau, am besten ein Riesenthema, wo wir noch länger brauchen.
Genau.
Aber ich traue dir ja zu, dass du es so schneidest, dass du eine Minute kürzer bist als beim letzten Mal.
Das ist ja auch, ne, man muss sich ja auch immer im Babyschritten ans Ziel annähern. Wenn ich eine Minute einspare im Vergleich zum letzten Mal, dann habe ich schon viel gewonnen.
Ja, die Lernkurve muss stimmen.
Gut, dann sage ich einfach mal, dann wünsche ich dir und unseren Hörern noch eine schöne Zeit und tschüss.
Ja, tschüss.